Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern und Alex Troika.
Eieieiei, wer heute hier eine normale Tiki-Taka-Folge erwartet, naja, mal sehen. Ich glaube, diese Folge wird ein bisschen anders, vielleicht ein anderes Motto haben sogar, vielleicht sowas wie Troika total, denn jalla jalla, Alex, was du alles erlebt hast, das ist ja für mich fast schon ein feuchter Traum, so von den ganzen Fußballtrips jetzt mal, unabhängig von den Ergebnissen, das vielleicht nicht, aber so viele Spiele, Erlebnisse, so viel Madrid, ich will gar nicht so viel vorwegnehmen auch, will auch gar nicht sagen, schön, dass du wieder da bist, denn ich habe alles gefühlt, was du mir gezeigt hast, was du uns allen gezeigt hast. Also, moin.
Moin, servus, muy buenas aus Spanien. Ich bin immer noch in Spanien. Wir nehmen jetzt hier Montagnachmittag auf. Aber ich bin leider nicht mehr in Madrid, sondern schon zurück in Barcelona. Nicht, dass Barcelona nicht auch wunderschön wäre, ne? Nicht falsch verstehen. Die Debatte führen wir vielleicht dann an einem anderen Tag. Aber ja, nicht mehr in Madrid, wo es mir natürlich sehr gut gefallen hat und wo wir natürlich auch, oder ich besser gesagt, mit Basti zusammen ja, sehr viel Fußball geschaut habe, sehr viel erlebt habe, auch in der Stadt. Sehr viel getrunken habe, aber zum Glück nicht alles auf einmal, sondern an verschiedenen Tagen. Also ja, war schon sehr schön. Jetzt habe ich hier noch 1,5 Tage in Barcelona und dann geht's zurück ins hoffentlich nicht allzu kalte Deutschland.
Naja, kalt jetzt nicht, aber auch nicht so sonnig wie bei euch. Also da hat man schon bei vielen Fotos, Videos geschluchzt ein bisschen, was man so gesehen hat. Aber ja, geile Erlebnisse bisher, da bin ich gespannt, was du da gleich zu berichten hast alles. Und da haben wir auch später noch ein paar Ankündigungen. Also Alex hatte seinen oder hat immer noch seinen großen Trip, aber natürlich gibt es auch viel rund um La Liga zu berichten. Speziell das Thema Trainer, Trainereffekte wird heute eine große Sache, denn bei Celta und Almeria ist ja was passiert. So gesehen hat auch Trainereffekt jetzt bei Rayo gegriffen. Ich glaube, später werden auch nochmal die Herren Xavi und Simeone besonders behandelt. Und ja, während Alex rumgereist ist und viel Spaß hatte, habe ich zumindest hier umgebaut. Also Alex, das ist jetzt die erste Folge Tiki-Taka hier aus dem neuen, meinem neuen Mini-Office. Für dich sieht jetzt noch nicht so viel anders aus, ne? Aber da gab es jetzt auch schon Streams mit drin und war auch viel Arbeit, hast du ja gesehen wahrscheinlich.
Ich habe was mitbekommen, ja, wenn ich gereist bin, hast du gebaut, ne? So kann man sagen. Wobei, ich glaube, der Dad hat da wahrscheinlich die meiste Arbeit gemacht bei dir. Ja. Aber ich bin schon gespannt. Ich bin persönlich, ich lade mich hiermit persönlich mal ein in die Kernkammern, in die Casa-Kern, um das mal zu begutachten. Ich bin sehr gespannt, ja.
Unser Patron Sven war schon bei den Livestreams dabei, hat hier geschrieben, oh, die Man Cave und so weiter. Oh, so hatte ich es jetzt noch nicht berücksichtigt. Also es ist halt jetzt so ein kleines 4 Quadratmeter Büro, was wir ins Schlafzimmer reingebaut haben, mit Wänden gezogen aus Rigips und bla, weil ich halt aus dem, mein bisheriges Arbeitszimmer ist halt jetzt das Kinderzimmer endgültig geworden, deswegen bin ich da jetzt raus, aber mir reicht so eine kleine Fläche und ich habe hier meinen hochfahrbaren Schreibtisch und das hat jetzt Stehtisch und das hat jetzt Spaß gemacht, schon da die dritte Halbzeit zu machen und gestern dann auch, also während Barca Atletico, wer es nicht mitbekommen, hatte ich ja dann selbst noch spontan so ein Watch-Along auf YouTube gemacht, auf meinem YouTube-Kanal. Könnt ihr euch auch noch im Nachhinein anschauen, da gab es auch ein paar Themen über Mbappé und irgendwie ein bisschen Barca PSG-Prognose und vieles mehr auf meinem YouTube-Kanal. Und da, ja, mal gucken, Alex, wir haben ja dann auch bald das Thema Watch-Along rund ums Pokalfinale. Vielleicht machen wir das hier oder wir setzen uns ins Wohnzimmer, aber ich glaube, wir müssen schon mal hoffen, dass es, um das schon mal ein bisschen vorwegzunehmen, dass es kein Elfmeterschießen gibt, denn hast du schon mitbekommen, die Anstoßzeit ist.
Ja, höchstwahrscheinlich wieder 21:30
Uhr. Ich sag nur 22 Uhr wie letztes Jahr.
Puh, hör auf jetzt. So unnötig, ne? Es ist ja nicht August, Hochsommer in Sevilla, in Andalusien, dass du sagst, ja, da muss es kühler sein. So unnötig. Kleiner vorweggenommener Info dazu, apropos späte Anstoßzeit. Ich war ja gestern bei Atletico Barça, es war ja auch um 9 Uhr die Anstoßzeit und es gab ja keine Verlängerung oder so und ich war trotzdem um 0.30 Uhr habe ich das Stadion erst verlassen.
Ja gut, du warst auch als Reporter, nicht als Fan drin. Die Atleti-Fans waren ja alle schon zur 80. raus.
Nee, klar, aber darauf wollte ich auch abzielen. Ne? Für Berichterstatter gleich welcher Art ist so eine Anstoßzeit auch einfach eine Frechheit. Also für Fans auch sehr, sehr ungeil, aber wenn du da arbeiten musst, du kommst halt nicht vor 0 Uhr, in dem Fall vielleicht viel später raus, erst recht, wenn es etwas länger dauern sollte, Verlängerung etc. Also warum das die Spanier so spät machen, das müsste man wirklich mal fragen. Es ist so unnötig. Also es ist Nervt mich ja jetzt schon, wenn ich das höre.
Ja, 21 Uhr geht er noch, hat sich auch bei der Champions League eingespielt und unter der Woche ist das nochmal härter. Also was ich schon oft erst um 1 Uhr noch vor dem Bernabeu stand und irgendwie eine dritte Halbzeit gemacht hat, das ist schon manchmal nervig. Aber das wird man nicht ganz rauskriegen, aber es ist ja generell ein Thema, auch mit dem Radiospiel kurz davor. Du hast es geschafft, so viel sei schon mal verraten, aber da werden wir jetzt nach und nach mal gucken, wie wir das alles so hinkriegen. Und ihr habt jetzt schon mal gehört, 6. April habt ihr hoffentlich schon eingetragen, liebe Zuhörer, Zuhörerin, dass wir da eben unser Watchalong zum Pokalfinale machen werden. Und es wird auch noch ein, zwei andere Sachen bis dahin geben. Wir haben noch ein paar andere Ideen, was wir euch dann später alles verraten werden. Wie gesagt, wir wollen bei Tiki-Taka hier und da ein bisschen was ausprobieren. Da wird es eben auch diese Woche nochmal was geben. Aber jetzt, um mal so langsam mit der Folge anzufangen, ich habe keine Ahnung, fangen wir da jetzt an mit den Champions League-Spielen, mit der Champions League-Auslosung. Generell, du in Madrid, ich weiß gar nicht, was jetzt so das erste Thema wäre. Du warst ja auch bei Retaf. Willst du vielleicht erstmal pauschal generell sagen, so dein Trip, was du, wie viele Spiele es jetzt waren? Ich weiß nämlich nicht, ob du jetzt noch Leganés geschafft hattest. Ich glaube nämlich nicht, da warst du dann bei Rayo anstehen, ne? Also genau. Mach erstmal.
Also 5 Spiele müsste es gewesen sein, wenn ich mich nicht selbst verzählt habe. Und deswegen machen wir es mal chronologisch, denn das passt auch zu meiner Stimme chronologisch. Also chronologisch angefangen war Dienstag Barca Napoli Champions League. Und seitdem hat mich meine Stimme tatsächlich verlassen. Deswegen höre ich mich nochmal ein bisschen brummig an. Also ich muss mich eh entschuldigen. Ich habe mein Aufnahmeset nicht dabei, weil Mischpult und diese komischen klobigen Headphones, die man nicht falten kann, die haben leider nicht in den Koffer gepasst. Deswegen klinge ich ein bisschen anders als sonst. Aber der andere Grund, warum ich anders klinge, ist eben auch, meine Stimme ist seit Barca Napoli beschlagen. Und warum ist sie beschlagen? Offenbar habe ich dann doch ein bisschen zu laut gejubelt beim 1-0, beim 2-0. Da ist etwas raus, was monatelang aufgestaut war, weil gefühlt habe ich monatelang nicht mehr über Barca-Tore gejubelt, weil in der Liga geht es ja nicht mehr um so viel, jetzt haben sie gestern gewonnen, ja, aber Pokal aus und so, ne? Und deswegen, ja, habe ich da etwas euphorisch offenbar Gol, Gol, Gol gerufen.
Ihr seid mal wieder im Viertelfinale, hallo?
Man gab's ganz das genau, zuletzt. Also es war dem angemessen, dem Achievement Basis, aber seitdem hat mich wirklich meine Stimme verlassen. Ich bin komplett heiser. Ich weiß nicht warum, ich kriege das nicht raus. Ich quatsch zu viel, ich trinke zu viel wahrscheinlich. Ne? Bin die ganze Zeit
unterwegs. Wird jetzt nicht so viel Erholung danach gewesen sein.
Nee, wahrscheinlich nicht. Deswegen ja, sorry an die Stimme und es nervt mich selbst. Aber ja, also wir fangen an mit Napoli-Barca. Endlich wieder Viertelfinale, du hast es angesprochen. Um es mal sportlich zu machen. Ja, war es nicht schlecht aus Barca-Sicht. Ne? Also toller Beginn. Und dann war aber, fand ich, so eine halbe Stunde, sagen wir mal, also zwischen dem 1-2 von Neapel und ich glaube der 60. oder irgendwie sowas, war es ein bisschen, war die Luft raus bei Barca, da haben sie ein bisschen zu sehr verwaltet für meinen Geschmack, da kam Napoli besser, da dachte ich mir schon, oh wei, warum? Warum nehmt ihr einen Fuß vom Gas? Ich fand auch, da waren sie ein bisschen verunsichert durch das Gegentor, hatten wahrscheinlich ein bisschen Schiss, ein bisschen Angst, das zweite zu kriegen, denn sie führten ja noch und waren ja weiter. Aber die Anfangsphase, wie gesagt, bis zum 2-0 oder bis zum 2-1 und vor allem die Schlussphase war dann schon sehr souverän. Also ich war wirklich auch positiv überrascht, wie souverän der Barca auch war. Und ich glaube, wir sind uns einig auch vom Resultat her. Also der Einzug ins Viertelfinale war verdient, Hin- und Rückspiel betrachtet, aber auch von der Art und Weise und vom Resultat her fand ich auch in der Höhe verdient. Also es gab Grund zur Freude.
Doch, also Barca war da die bessere Mannschaft. So schwach war jetzt Napoli auch nicht, aber womit ich so ein bisschen von diesem Rückspielergebnis auch bleibe, ist so das 3-1, das war mal wieder schicker Fußball, schickes Tor, Hashtag leider geil, verdient auf jeden Fall dieses Prädikat, einfach so dieses schnell, dieses, du merkst, Lewandowski hat langsam wieder Spaß, will es allen zeigen, wird auch später vielleicht beim Athletik-Spiel nochmal daran Thema und so geht das dann natürlich irgendwo in Ordnung, dass da Barca weitergekommen ist. Im Duell dieser spanischen und italienischen noch amtierenden Meister war ja schon was Besonderes und kann ich mir vorstellen, dass da dann auch gute Stimmung mal im Montjuic war, einfach mal wieder weiterkommen, mal wieder positive Signale.
Gutes Stichwort, Montjuic, mein erstes Mal, ich habe den Ground aufgesammelt, also bei 5 Spielen war ich jetzt, alle Grounds zum allerersten Mal gemacht.
Alle 5 waren neu.
Nach und nach.
Oh, stimmt.
Alle 5 waren neu. Also allein deswegen, du in deiner Anmoderation hast ja gesagt, du warst ein bisschen neidisch. Genau deswegen auch. Also auch ich, so im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, einfach 5 neue Grounds, schon geil, in jedem Stadion noch nie gewesen. Also gut, Metropolitano jetzt natürlich doppelt gemacht, ne? Also alle 4 Grounds neu, 5 Spiele. Aber ja, das Montjuic zählte dazu, also das Stadi Olympic Louis Company, wie es ja so schön heißt. Und ich muss sagen, sehr positiv überrascht. Hätte ich nicht gedacht. Du hast ja auch schon gesagt, so schlimm ist es gar nicht.
Ganz cool. Sauber, ordentlich.
Ich fand das Ambiente geil. Also einfach dieser Von Plaza Catalunya läufst du ja hoch, und ich habe natürlich viel davon gelesen und gehört, und läufst am Palast vorbei und dann durch so eine Allee und so. Und das hatte schon irgendwie ein schönes Ambiente, allein da hochzulaufen.
Noch mit Sonnenuntergang so ein bisschen, ist doch schön.
Ja, und dann fand ich das Stadion auch ziemlich ikonisch. Also es hatte schon was, ne? So ein bisschen, wie soll man sagen, wie so eine ikonische Bahnhofshalle oder sowas. Also, oder Bahnhof, wie so ein Bahnhof von außen, ne? So pompös und so. Da war ja auch im Stadion selber, ist ja dann auch so ein, ich hätte jetzt fast gesagt, so ein Kirchturm, so eine Kirchturmuhr auf der einen Seite, und so beleuchtet. Also mir hat das Ambiente des Stadions von außen, von innen schon sehr gut gefallen. Klar, Hintertor bist du nicht weiter weg, ist ja keine Laufbahn, aber es ist ja trotzdem oder vielleicht eine verkleidete Laufbahn sogar. Also da Hintertor bist du weit weg, optisch, also so von die Sichtweise, hat mich stark ans Camp Nou erinnert, fand ich. Also so vom Sichtwinkel her, wie weit du weg bist, hatte ich starke Camp Nou-Vibes. Und ich glaube, irgendjemand hat das auch gesagt, ich weiß nicht, ob Miguel, Grüße an ihn, oder Basti das war. Miguel war ja auch da, habe ich auch getroffen, ne? Freund des Podcasts, mit seinem Dad war unterwegs. Und entweder Miguel oder Basti hat das gesagt, es fühlt sich an wie Camp Nou, nur ohne den dritten Oberrang. Und das unterschreibe ich tatsächlich. Ja. Also ich war, wie du schon hörst, positiv überrascht vom Stadionerleben.
Auch so generell dieses Gelände da oben, das hat ja auch, ist ja nicht nur sauber, ordentlich, hell, großräumig, das ist ja auch geschichtlich, historisch mit dem Olympiagelände, diese Schwimmhalle davor und viele mehr. Das wird noch genutzt und wie gesagt, das ist alles gut gepflegt da oben. Breite Gänge, viel auch Verkaufsstände und alles irgendwie ordentlicher. Ich habe da, wie gesagt, auch schon im Camp Nou viele eher negative Erfahrungen gemacht mit Dreck und Taubenkack und alles. Was passiert ist, ein altes Stadion, aber so das Montjuïc ist jetzt auch nicht komplett jung und von dem her war ich da auch eher overall positiv überrascht, auch wenn es jetzt natürlich mit weiter weg und Laufbahn, aber wie gesagt, hast du im Camp Nou auch. Also ich fand das damals beim Clásico auch eher positiv, das ganze Gelände drumherum. Kann jetzt nicht verstehen, dass da viele Barca-Fans das immer noch boykottieren und so wenig Dauerkarten und viele sagen, oh, nur weil Espanyol vor 40 Jahren da mal gespielt hat, hä, so what, das ist ein neutraler Spielort, also ist doch ein
cooles Ding. Wir haben uns da auch drüber unterhalten mit Basti Miguel nach dem Spiel und ich habe das auch nicht verstanden. Also wir hatten das Thema genauso, dass das so krass boykottiert wird, dass so wenig Barca-Fans hingehen. Also der Durchschnittszuschauerschnitt letztes Jahr war ja 82.000 bei Barca, meine ich. Also generell
Auslastung wäre da jetzt spannend. Ich glaube, Auslastung war bei 90-95% bestimmt im Camp Nou und jetzt da anders.
Ja, aber auf jeden Fall ist es fast ein Drittel oder mindestens halbiert, ne? Halbiert wahrscheinlich eher. Ja. Also Zuschauerschnitt 82.000 im Camp Nou letztes Jahr und jetzt sind es, glaube ich, 40.000 roundabout. Also oft sind die auch so 38.000 nur im Stadion. Das ist mir auch ein bisschen unerklärlich, muss ich nicht sagen. Also mir hat das Ambiente auch gefallen. Ein Nachteil ist natürlich das Hochlaufen. Also ich fand es jetzt nicht schlimm, aber für manche Leute vielleicht, die laufen nicht so gern, also vor allem die Älteren.
Busse, Rolltreppen. Und akzeptiere ich nicht.
Natürlich, das war der große Unterschied zum Metropolitano, kann man gleich einen kleinen Vergleich ziehen, wir sprechen später vielleicht noch drüber, aber beim Metropolitano, dadurch, dass es außerhalb ist, das ist ja direkt an der Autobahn, also es ist sehr gut vergleichbar mit der Allianz Arena in München, im Metropolitano kommen unfassbar viele Menschen mit dem Auto, du hattest einen Stau rund um dieses Stadion. Obwohl es so viele Zufahrtsstraßen gibt, Wahnsinn. Also wir werden später ja drüber sprechen, wie habe ich so schnell von Rayo zum Metropolitano geschafft. Ja, das war ein Grund, mit dem Auto nämlich. Und da den Vergleich, wenn du einfach viele Fans von Barca sind ja wirklich aus ganz Katalonien, ne? Vor allem ältere Fans, und die können halt nicht mit dem Auto anreisen auf dem Montjuïc. Und ich glaube, das dürfte ein Hauptgrund sein, weil ein anderer fällt mir so spontan nicht ein. Denn wie gesagt, Ambiente hat mir gut gefallen, die Sicht war gut, bisschen weit weg hier und da, aber man kennt es ja aus dem Camp Nou, also es war ja nicht schlechter als im Camp Nou, sondern deswegen ist meine Erklärung wirklich eher quasi An- und Abreise gefällt viel nicht, dass sie nicht mit dem Auto anreisen können, weil ansonsten, ich bin wirklich, wie du merkst, sehr positiv überrascht.
Schön, ja, okay. Ja, und dann ging dein Trip am Mittwoch weiter, direkt dann weiter schon nach Madrid, nach nur einer Nacht in Barcelona, denn da warst du ja beim nächsten Champions-League-Rückspiel, also allein da schon mal traumhafte Ausbeute eigentlich, dass du nicht nur die beiden Spiele erlebst, sondern dass dann auch beide Heimmannschaften gewinnen und da eben dann auch noch Atletico das Spiel gedreht hat, das war ja schon mal Wahnsinn, also und Inter ging auch noch in Führung irgendwie und man dachte so, yo, okay, jetzt legt Inter richtig los, aber ne, Griezmann doch zurück, hat's doch geschafft, wir hatten ja unsere großen Zweifel in unserer Champions-League-Vorschau da auf YouTube und dann kurz vor Schluss, also war es somit das Lauteste, was du erlebt hast, auch von der, ich weiß nicht, wo du alles anfangen kannst mit dem Stadion, mit allem.
Auf jeden Fall tatsächlich. Also Glück mit den Spielen hatte ich, ne? Barca kommt
Ja.
weiter 3 zu 1 und dann kommt Atletico weiter. Ich mache jetzt keinen Hehl draus, der ein oder andere weiß es. Ich habe natürlich Atletico die Daumen gedrückt. Und ich war auch als Fan im Stadion in der Atletico-Kurve im Oberrang hinter den Ultras quasi,
Aha.
also im dritten Oberrang, aber ganz, ganz vorne.
Ja.
Also zweite, nee, erste Reihe sogar, also auch brutal geile Sicht. Und natürlich mitten im Stimmungsepizentrum, nur halt oben drüber. Und dementsprechend allein das wirkt sich natürlich auf dich aus. Also ich
Und
habe
auf
da,
deine
dadurch, dass ich
Stimme.
da stand, und auf meine Stimme offenbar auch natürlich, also allein, dass ich da stand, ich war ja vorher schon für Atletico, aber allein, dass ich da mittendrin war, dann war ich noch mehr für Atletico und dann drehen sie dieses Spiel. Da hätte ich nicht gedacht. Also ich hatte schon vor dem Spiel ja Bedenken geäußert, dass ich da glaube, Inter ist zu stark, ne? Seit September ungeschlagen. Dann liegen sie 0-1 hinten, die Rojiblancos, und dann war ich für eh. Und dann machen sie zwar einen Ausgleich noch vor der Halbzeit, meine ich, aber irgendwie hatte ich dann das Gefühl, ja, 1-1, Inter steht hinten gut, das wird so zu Ende plätschern, geht 1-1 aus, und im Nachhinein sagt man sich, ja, ein Türchen hat nur gefehlt. Aber dass es dann hinten raus doch noch gewinnen konnten, hätte ich nicht gedacht. Memphis hat den Pfosten getroffen, der war
Stimmt.
wirklich übrigens richtig stark,
Ja, on
Memphis,
fire.
nach der Einwechslung. Hat mir mega gut gefallen. Ansonsten würde ich gar nicht sagen, dass Atleti so stark war im Spiel, sondern Inter hat irgendwie, finde ich, zu defensiv agiert, zu zurückhaltend,
Respektvoll, ja.
obwohl sie ja spielerisch so stark sind, haben dieses typische Italienische gemacht, so von wegen verwalten, weil wir führen ja 1-0 bzw. 1-0 Hinspiel, das 1-1
Ja.
reicht uns, und haben verwaltet. Und ich glaube, wenn sie noch mehr aktiver Fußball gespielt hätten, wäre weniger Zweifel darüber
Ja,
aufgekommen, wer weiterkommt. Also
bestimmt.
wenn Inter angegriffen hat, hast du gemerkt, boah, die können so gut
Ja.
Fußball spielen. Aber aus irgendeinem Grund waren sie zurückhaltend. Ja, das rächt sich nun mal manchmal.
Ja.
Und trotzdem war es ja dann nur Verlängerung und
Ja.
Elfmeterschießen, also enger hätte es ja nicht
Ja,
sein können. Aber dass das dann natürlich dann eintrifft, ne, passt zu meinem Trip. Also erst Barca gewinnt, dann Verlängerung, dann Drama und dann noch Elfmeterschießen mit Sieger Atletico.
Lautaro verschießt.
Wahnsinn.
Boah, also ich weiß nicht, wie laut war das dann, wenn du auch noch mitten im Epizentrum warst. Das muss doch Ekstase gewesen sein.
Es war so krass. Also ich muss echt dazu sagen, wahrscheinlich mit die lauteste Erfahrung, Stadionerfahrung, die ich je gemacht habe. Jetzt muss man natürlich immer auch anführen, Champions League, ne? So eine Nacht ist nochmal was Besonderes, also wahrscheinlich niemals vergleichbar mit irgendeinem Heimspiel gegen Cardiff und Valladolid und wie sie alle heißen, ne? Wo es halt eher moderat zugeht. Also das Spiel an sich hat natürlich auch dafür gesorgt, dass es nochmal lauter war, aber wow, Wahnsinn. Also ich würde nachbetrachtlich sagen, ich war ja schon bei Atleti Barça im Calderón, ich glaube 2014, meine ich, war das, als Atletico 1-0 gewonnen hat, der Barca rausgeschmissen hat im Viertelfinale. Damals hatte ich eine Gänsehaut am ganzen Körper, da war es so laut. Also es liegt nicht nur am Stadion offenbar, weil jetzt sind sie Metropolitano, sondern sicherlich natürlich auch an den Rojiblancos, an den Atletico-Fans. Also was die Krawall machen, vor allem, dass das ganze Stadion singt und tanzt und
Hüpft und springt und
hüpft, das ist ja das Krasse. Also es ist nicht nur die Heimkurve da, sondern wirklich auch auf der Gegengerade, wenn da ein Tor fällt, alle mit dem Schal und all das ganze Stadion singt die Hymne. Das war was Besonderes. Also wirklich unfassbar geiles Ambiente. An jeden Fan, an jeden Fußballfan an sich, völlig egal, zu welchem Verein ihr gehört. Wenn ihr die Chance habt, schaut, dass ihr ins Wander Metropol ins Civitas Metropolitano könnt, zu
Vor
Atletico.
allem,
Wenn das Spiel es hergibt, ist das ein grandioses
vor, vor
Erlebnis.
allem fand ich auch sehr beeindruckend die paar Male, die ich da war, dass du wirklich einen Dirigenten da hast, der das nochmal ein bisschen also wie sage ich, ordnen kann und sagen kann, so jetzt geht's wieder ab, da meine ich jetzt Simeone mit, was der für eine Auswirkung auf die Fans, auf alle auf der Tribüne hat, wenn der seine Arme bewegt und irgendwie nochmal für mehr Anfeuerung sorgt, dann geht da auch nochmal so eine Energie durchs Stadion, dass da alle wirklich nach ihm auch ein bisschen fast mitsingen, mithüpfen und jetzt Simeone macht wieder das und dann rasten wieder alle aus, das war, fand ich auch
Der
besonders beeindruckend.
Chefanimateur,
Ja,
wenn man so
so ein
will.
bisschen, ja.
Da hatte ich jetzt nicht so drauf geachtet, muss ich sagen, ob er da wirklich immer die angefeuert hat, aber generell, ich war wirklich so positiv beeindruckt. Aber nicht nur positiv, also ich habe auch Negatives, muss ich ehrlich sagen, denn ganz auffällig, es liegt wirklich, glaube ich, am Atletico-Fan an sich, warum auch das Ambiente so krass ist, denn sie haben auch über die Stränge geschlagen. Also, wie oft da eigene Spieler beleidigt wurden, aufs Übelste. wegen absoluten Kleinigkeiten habe ich in der Ausführung, in der Lautstärke, in der Vehemenz auch noch nie erlebt. Also wirklich, da wird Saul eingewechselt und dann macht er irgendeinen Fehlpass, dem jedem Menschen auf der Welt passieren kann. Selbst Messi in der Prime hat schon Fehlpässe über 7 Meter gespielt. Ja. Und dann wird Saul beschimpft von hinten bis vorne, von oben bis unten. Hier, puta, desgracia,
irgendwas. Also nicht nur ein, zwei, sondern dann schon ein paar mehr.
Wirklich in einer Tour. Nochmal, ich saß natürlich auch da, wo die lautesten Fans sind, aber es, man merkt schon, dass ja diese Emotionalität im Positiven sich Bahn bricht, aber wirklich auch ins Negative. Also dass eigene Spieler so krass beschimpft werden wegen irgendeinem Fehlpass oder irgendeinem Zweikampf, der halt mal verloren wird, was halt einfach passiert, ja, habe ich so noch nicht erlebt. Nochmal, sie haben ja gewonnen hinten raus, beziehungsweise stand ja unentschieden, dann haben sie gewonnen und trotzdem, also selbst mit Stand 2-1, Fehlpass von einem Athletikspieler und der wurde rauf und runter beleidigt vom eigenen Anfang. Krass. Das war zu viel des Guten, muss ich echt sagen. Also man kennt es aus Spanien, ne? Das Hijo de Puta und dies, das kommt ständig, hörst du 100 Mal in jedem Stadion, gehört dazu. Aber die krasse Beleidigung der eigenen Spieler, vor allem wenn das Spiel gut läuft, habe ich in dem Ausmaß noch nie erlebt. Und da fand ich, ging es die gute Stimmung, die emotionale Atletico-Stimmung, da ist Negative.
Interessante Beobachtung. Okay. Ja, und dann hat man ja auch schon in der letzten Folge nach Sarahs Kommentar, von wegen hatte ich ja auch schon ein bisschen Allianz Arena und Metropolitano verglichen, weil eben sehr weit außerhalb und sehr viel Auto, Platz für Autos und du hast dort keine Gastro drumherum. Also klar gibt es so ein paar Stände, aber das ist jetzt nicht so eine Barkultur, wie es beim Calderon war, wie es beim Bernabéu und bei vielen anderen spanischen Stadien. Also deswegen finde ich das Metropolitano, es ist natürlich auch sauber und ordentlich und so weiter, aber finde ich eigentlich nicht so cool, weil du auch weit rausfährst und dann bis du dann wieder daheim bist, dauert es lange und so weiter. Jetzt darfst du.
Im Nachhinein müssten wir eigentlich eine neue Stadion-Bewertungsfolge zu Spanien machen.
Kriegen wir bestimmt mal hin.
Wir hatten es ja mal, dass wir alle Stadien bewerten nach so einer Skala, ne? Ambiente, Anreise, Außenfassade, Innenstimmung, dies, das. Und ich muss auch beim Metropolitano sagen, ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Also du kannst, es gibt eine U-Bahn-Station, die ist direkt nagelneu ans Stadion gebaut, wirklich buchstäblich 10 Meter davon weg. Ja. Da natürlich mit Schlusspfiff, da kommst du kaum in die U-Bahn rein, ne? Da kann man nichts dafür, das sind halt zu viele Menschen. Und es gibt noch eine andere Station, mit der bin ich zum Beispiel, mit der bin ich angereist oder über die Station bin ich angereist, da läufst du 10 Minuten zum Stadion. Und das hat ein bisschen was vom Camp Nou. Mhm. Denn auch beim Camp Nou läufst du 10 Minuten zum Stadion. Es gibt keine nähere U-Bahn. Es gibt 2 U-Bahn-Stationen, aber alle sind so, oder sagen wir mal, 7 Minuten, 6 Minuten, ne? Je nachdem, wie schnell du läufst. Und das ist auch durch so eine Allee, da ist recht wenig los mit ein paar Bars. Also ein bisschen karg, aber trotzdem, da ist ein bisschen Leben. Und Las Rosas, glaube ich, hieß die Metrostation. Und da bin ich eben erst das erste Mal beim ersten Besuch ausgestiegen und hingelaufen. Und immerhin gab es da ein paar Bars. Also kannst du ja auch im Supermarkt was zu trinken holen.
Okay,
das Metropolitano ist dann natürlich auf einer. Genau, aber das Metropolitano ist dann natürlich auf einer Freifläche. Ja. Aber es ist nicht so schlimm wie die Allianz Arena. Ja. Also ich dachte ja wirklich von Fotos und so, dass es komplett im Nirvana ist. Aber man kann Bars finden und. Und das hat Atletico richtig geil gemacht. Es gibt ins Stadion eingebaute Bars. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast oder warst du noch gar nicht dort?
Meinst du an diesen Fluren, diesen Gängen oder was?
Also ja, also es gibt eine Bar, die ist buchstäblich ins Stadion äußere reingebaut. Also du kannst ohne Ticket rein, du brauchst kein Ticket. Und da ist mega Stimmung, laute Musik. Und dann gibt es unten, wo der Shop ist. Also der Shop ist zweietagig. Mhm. Es gibt so eine Allee mit dem Shop und anderen Sachen. Und da ist auch eine Bar. Und da kannst du sitzen, trinken. Und das Geile ist, nach dem Spiel ist da auch noch Musik, richtig laut. Also richtig geile Barstimmung. Gestern nach Atletico Barça war sogar Live-Musik in dieser Bar.
Was?
Da war einer mit Gitarre, hat gesungen. Es war 0.30 Uhr in der Nacht. Und da waren noch Leute in der Bar, haben getrunken, sie haben sich aufgehalten und da war Live-Musik.
Okay.
Also Atletico hat das richtig schlau gemacht. Es ist ein bisschen außerhalb auf so einer Freifläche der Stadion. Aber sie haben 2 oder 3 Bars, die reingebaut wurden ins Gelände. Ohne dass du ein Ticket brauchst, kannst du in diese Bars rein.
Hast du da auch Blick aufs Spielfeld oder ist das?
Nee, die sind außen, an der Fassade quasi. Also wo die Eingänge typischerweise sind in anderen Stadien, ne? Wie du reingehst durch die Tore. Links davon sind Bars und richtig geile Stimmung. Also die Idee finde ich grandios, dass du sagst, ja, es ist ein bisschen außerhalb, da sind nicht die städtischen Bars, aber wir bauen in den Körper des Stadions, in den Umbau bauen wir verschiedene Bars rein, sodass die Leute da trotzdem Ambiente haben, trinken können, essen können.
Immerhin etwas.
Also die Idee finde ich grandios von Allianz. Haben sie richtig, richtig gut gemacht.
Ah, okay, immerhin. Das soll ja auch das Bernabeu kriegen, von wegen 360 Tage im Jahr offen. Du kannst auch in Bars einfach gehen, wenn es an einem Mittwoch ist, wo gar kein Spiel ist. Also das Konzept an sich ist gut. War mir jetzt noch nicht aufgefallen bei Atleti. Aber wie gesagt, es ist halt trotzdem rund um Stadion wenig und dann hast halt mehr so ein Parkplatz-Feeling meiner Meinung nach. Aber es ist, ja, trotzdem nicht ganz so krass wie vielleicht Allianz Arena, wo du ja wirklich nur diesen einen kleinen Mini-Paulaner Garten da draußen hast und dann ja, musst du ins Stadion reingehen, wenn du was trinken willst, weil es sonst wirklich überhaupt keine anderen Möglichkeiten gibt.
Also natürlich vergleichbar mit Mestalla, ne? Oder ist es nicht, dass es so die, ich glaube Mestalla ist ja wirklich so am allerkrassesten. Oder
Bernabeu oder, kriegst du.
Bernabeu ist, ja.
Mestalla hat auch eine Schnellstraße.
Ja, oder hier Sanchez Pizjuan ist ja auch so mitten in der Stadt, ne?
Viele,
ja. Also so krass ist es nicht, aber wie gesagt,
Rayo,
sie kompensieren es eben. Rayo, stimmt. Sie kompensieren es eben dadurch, dass sie da Bars reingebaut haben. Ich habe aber auch was Negatives, weil du hast mich gefragt, wie ist, also off-air, wie ist der Pressebereich?
Ja.
Der ist auch ein bisschen, naja, spanisch, muss man fast sagen. Also die Pressekonferenzsaal etc. sind unten im Bauch, das ist ja häufig so, und dann musst du hoch in den dritten Rang, glaube ich. Da ist ist die Pressetribüne, jetzt kommt es aber, du hast jeweils nur eine Steckdose und nicht mal einen USB-Stecker. Dass man sagt, baut halt, wenn du ein neues Stadion baust, wie alt ist das Metropolitano? 3 Jahre alt oder was?
Wie gesagt, es wurde doch umgebaut, das ist ja schon eigentlich viel älter, so. Aber ja,
vom dann Bau bau doch wenigstens eine Steckdose mehr und einen USB-Stecker, dass du sagen kannst, ich kann meinen Laptop anstecken und kann trotzdem mein Handy laden. Nee, pro Platz eine einzige Steckdose, ihr Flaschen.
Ja.
Also sorry, aber wie unfähig kann man
sein?
Ja. Im Jahr 2024 kann man da nicht eine USB-Steckdose oder einfach noch eine Steckdose mehr.
Deswegen habe ich immer eine Verteilersteckdose dabei, war jetzt auch ein Getafe der Fall, Valencia schon.
Braucht aber man aus. Also allein das ist, wie wenig die Spanier mitdenken können, wenn sie was Neues bauen, es ist unglaublich. Und dann auch ganz komisch, der Tisch ist zu hoch, beziehungsweise der Stuhl ist zu niedrig. Das sind wieder so Drehstühle, wie im typischen Spanier, ne? Wie im Camp Nou auch. Und der Tisch ist irgendwie länger und du sitzt dadurch weiter weg. Das heißt, wenn ich normal zurückgelehnt da sitze, also du musst vorgelehnt sitzen, um das ganze Spielfeld zu sehen. Wenn du dich anlehnst hinten, siehst du unten so die 2 Meter vom unteren Spielfeld, nicht von der Seite, die bei dir ist. Also auch da einfach ein baulicher Mängel. Denn ich meine, ich bin jetzt nicht übermäßig klein, aber auch nicht groß. Ich bin 1,75. Viele Leute sind halt keine 1,90. Du siehst dann, wenn du dich hinten an den Stuhl anlehnst, die ersten 2 Meter der Auslinien. Also wie schlecht kann man etwas bauen in einem nägelnagelneuen Stadion?
Ja, also da nochmal, jetzt Civitas Metropolitano wurde 1994 schon eröffnet, damals noch als Leichtathletik-Arena, sollte dann auch dienen für eine Olympia-Bewerbung. Das hat natürlich offensichtlich nicht geklappt. Und jetzt seit 2017 ist da Atletico drin. Die haben ja auch ein Jahr rund das umgebaut, weil da auch noch eine Laufbahn war. Da haben sie ja noch den Unterrang dazu hingeklatscht. Aber ja, offensichtlich hier und da ein bisschen sparsam gewesen beim Pressebereich. Aber gut, das ist irgendwo auch typisch spanisch. Da kann ich jetzt nicht viel Positives sagen, außer im Bernabeu, das ist neu und da hast du wirklich sehr viele Anschlüsse und da ist es schon ein bisschen besser deutlich. Aber gut, darum soll es jetzt hier auch nicht ganz so ausführlich gehen. Ja, okay, bevor wir weitermachen mit dann deinen anderen Stadiontrips, dann wäre jetzt chronologisch vielleicht das Thema Champions League Auslosung. Das war ja dann am Freitag und ja, ne, was soll ich sagen? 8 Toplose waren im Topf, 8 Topspiele, 4 Topspiele sind es geworden. Ich hätte mir vielleicht auch was anderes jetzt aus Madridister Sicht gewünscht. Meine Wünsche waren ja eher vielleicht Dortmund oder Bayern, also auch deutschsprachige Gegner für Real Total da natürlich immer wichtig, aber auch weil machbar. Jetzt ist es Man City geworden. Gut, naja, um sich ein bisschen schön zu reden. Wir haben immerhin den Haaland-Kryptonit mit Antonio Rüdiger. Der darf dieses Mal auch gerne im Rückspiel spielen. Er saß ja in Manchester nur auf der Bank. Hätte da, glaube ich, auch keinen großen Unterschied ausgemacht bei diesem 0-4-Debakel. Ich glaube, Real hat da hier und da einiges draus gelernt. Die Motivation bei City ist nicht mehr ganz so hoch wie letztes Jahr. Die Qualität im Kader hat nicht stark nachgelassen. Aber ich glaube schon, dass hier und da vielleicht so ein bisschen Erfahrung fehlt von dem Gündogan. Aber gut, Foden spielt unglaublich die Saison und die haben einfach 8 Weltklasse-Verteidiger. Also es gibt jetzt nicht viel, wo ich sagen kann, Real Madrid ist da eine Favoritenrolle. Aber vielleicht gerade das macht spannend und da haben wir schon das erste Top-Los. Also Real gegen Man City, glaube ich, vorweggenommenes Finale, oder Alex?
Ja, kann man natürlich so formulieren. Auf jeden Fall, ich glaube, die Auslosung für die einen nicht so schön, für die Blancos und für die Blaugrana.
Ja.
Kein allzu schlechtes
Finster.
keine allzu schlechte Auslosung. Also mein Favorit, also mein Lieblingslos, mein Wunschlos war natürlich Dortmund aus verschiedenen Gründen. Ne? Ich mag den BVB an sich, ich fände das Spiel toll, ich habe Freunde da oben,
Stimmung.
Und natürlich deutscher Gegner und man hätte noch leichter anreisen können. Jetzt kam es dazu nicht, aber ich habe diverse Gegner vermieden aus Barca Sicht, die ich gar nicht gerne gehabt hätte. Unter anderem natürlich Man City. Also da schlottern mir auch die Knie vor denen, sage ich ganz ehrlich. Und da hätte ich auch gesagt, boah, da ist die Chance mit am geringsten für Barca weiterzukommen. Da müssten sie am meisten leiden. Und sportlich gesehen muss man, finde ich, ohne dem BVB zu nahe zu treten und seinen Fans, ne? Nochmal, ich mag den Verein, aber ich glaube, der BVB wäre das leichteste Los gewesen. Deswegen aus Atletico-Sicht vielleicht der machbarste Gegner. Und danach, muss ich ehrlich sagen, hätte ich so in meiner Rangliste gehabt, Atletico und PSG als Gegner, die für Barca am machbarsten
echt,
sind.
Das
heißt nicht, dass es leichte Gegner sind, ne? Dass Barca auf jeden Fall weiterkommt. Um Gottes Willen, ich unterschätze niemanden. Nee. Nur aus Barca-Sicht am machbarsten, wo ich sage, da hat der FC Barcelona die besten Chancen, gut dagegen zu halten und weiterzukommen. Für mich BVB und dann Atletico und PSG. Also, dass du einen von denen bekommen hast, für Barca schon mal positiv und dann der ganze Baum finde ich sehr positiv, weil du eben, solltest du ins Halbfinale kommen,
klar,
dass du mit dann BVB und Atletico die anderen beiden, die in meiner Rangliste da waren, eben ziehst und dass Bayern drüben ist, Real Madrid drüben ist, Man City drüben ist, für den FC Barcelona sehr, sehr glimpflich ausgegangen, wie gesagt.
Ich habe gestern im Watchalong schon Klassiko-Finale prognostiziert, aber ja, ist natürlich auch ein bisschen Wunschdenken dabei. Aber wenn ihr, glaube ich, PSG ausschaltet, was ich nicht glaube, dann ist es, glaube ich, da Finalchancen schon ziemlich hoch. Aber ich bin gestern auch beim Talk und viele waren im Chat dabei, da nochmal großes Gracias an alle, die dabei waren. Bin ich so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, dass für mich vielleicht sogar, wenn wir immer reden, dieses Spiel ist 50-50, das ist 60-40, ich hätte sogar gesagt, dass PSG-Barca sogar am deutlichsten Anführungszeichen ist, wo ich gesagt habe, PSG-Barca 70-30, weil einfach dieser Mbappé in so einer Überform ist. PSG hat nicht mehr den Spieler, mit dem sie zweimal im Achtelfinale ausgeschieden sind, also für mich ist PSG gerade auch eine richtig krasse Nummer und mittlerweile sind die auch wieder mehr eine Einheit auf dem Platz und letztes Jahr von Mbappé und der will es halt nochmal, ich glaube, den wird keiner stoppen aktuell. Also deswegen ist das für mich so ein bisschen egal.
Dass Mbappé ein Monstrum ist, eine Waffe ist, brauchen wir nicht drüber reden, das ist schon klar, aber generell ist das halt Mannschaftssport und nicht Individualsport und da gibt es halt noch ein paar andere und ich habe jetzt das ein oder andere PSG-Spiel schon gesehen in der Saison, unter anderem zum Beispiel beim BVB, da hätten sie eigentlich am liebsten einen Sieg gebraucht und dann gab es auch nur mit Ach und Krachen 1-1.
Gruppenphase, ne? Wen kümmert das?
Kannst du sagen, aber in der Gruppenphase hat sich PSG, auch wenn es natürlich jetzt ein bisschen her ist, ne, ein paar Monate war im Herbst, klar, kann man schwer vergleichen, aber da haben sie sich ein bisschen schwer getan und deswegen, ich sehe da schon die Chancen vom Barca. Okay, jetzt, ich sage nicht, dass Barca Favorit ist. Ich sage nicht, Barca kommt auf jeden Fall weiter. Das wird locker, um Gottes Willen gar nicht. Aber die Chancen gegen City wären für mich schwerer gewesen. Und in München, zum Beispiel die Bayern sind ja generell in der Saison auch nicht gut. Aber in München kriegt Barca traditionell immer auf den Sack. Selbst die Frauen, wenn die 100 Spiele am Stück gewinnen, ne, Barca Femini, sobald die in München spielen, verlieren sie.
Ach Quatsch,
gab es das jetzt? Barca. Ja, letztes Jahr, glaube ich, haben sie ja auf die Champions League gewonnen, aber in der Vorrunde, meine ich, bei den FC Bayern Frauen verloren. Deswegen, die Bayern sind für Barca ein Angstgegner, ein rotes Tuch, egal in welcher Form sie sind, in München gibt es nie was zu bestellen. Und deswegen hätte ich Bayern auch nicht gern gehabt, vor denen habe ich auch zu viel Respekt. Und ganz ehrlich, Klassiko braucht kein Mensch jetzt
im Viertelfinale.
Also deswegen war Real, Bayern und City für mich No-Go. Und dann nehme ich halt einen der anderen drei. Und wie gesagt, BVB wurde es nicht okay, aber mit PSG kann ich leben. Vielleicht hilft uns der Luis Enrique aus alter Verbundenheit ein bisschen. vielleicht wechselt er Mbappé mal wieder früh aus.
Ja.
Auf der Bank. Das macht er ja gerne in der Liga, ne?
Okay. Ja. Auf jeden Fall viele leckere Spiele. Wie gesagt, ich habe da im Watchalong gestern schon ein bisschen drüber geredet, in der dritten Halbzeit sowieso. Deswegen wollen wir hier schon weitergehen. Wir haben ja noch ein bisschen mehr zu reden bei Alex, um jetzt chronologisch zu bleiben. So von deinen Trips und Stadionerlebnissen, dann wäre jetzt als nächstes Getafe dabei. Und da muss man sich aus Madridista-Sicht ja bedanken bei Getafe. Ne? Haben wir 1-0 gegen Girona gewonnen. Girona dadurch auch Platz 2 verloren. Schön war es nicht. Oder, auch wenn es für dich so erster Ground war, man ja beim ersten Ground ist ja immer erstmal einiges positiv. Man denkt sich, oh cool und aha, aber overall, wie war das? Die 40 Euro, die siehst du nie wieder, oder?
Alter, ja. also Zitat Basti, die 40 Euro, die sehen wir nie wieder. Und ich bevor ich selbst ein bisschen Erfahrungsbericht mache, lese ich mal vor, was du mir geschrieben hast, nachdem ich dir geschrieben habe, dass ich es nicht so toll fand. Einmal muss man Retafe erleben, um die Welt warnen zu können und dann nie mehr. Zitat Nils Kern. Ja? Und du hast halt völlig recht. Junge, Junge, war das bodenlos. Also ohne Witz, man weiß ja, wir beiden sind dem FC Retafe nicht so angetan. Mhm. Ja, sportlich ist das nicht unser Ding und wie sie spielen und so, darauf können wir gleich besprechen. Das löse ich ja, wenn ich vor Ort bin. Ne? Ich bin ja da wirklich als Fußballfan, ich sammle ja. auch wie du gern Grounds. Ich bin auch gespannt auf den Verein. Ja. Ich gehe da auch nicht vorbelastet rein, sondern ne, ich freue mich auf ein Fußballspiel, neuen Ground, neues Stadion erleben. Aber Alter, war das bodenlos. Also das ist ja gar nichts. Das hat ja, ich klinge jetzt wirklich knallhart, aber ich bin ja ehrlich, es hat nichts mit dem Verein zu tun an sich. Ne? Ich löse mich davon. Das hat mit Fußballkultur da draußen nichts zu tun. Ja. Erstmal ist Retafe natürlich ein Vorort, ne? Du reist mit dem Zug an, das ist recht entspannt übrigens, nicht so schwer, 15 Minuten, glaube ich, mit so einer S-Bahn und dann läufst du 10 Minuten zum Stadion, du läufst durch lauter, wie hast du es genannt? Liverpool.
Little Liverpool. So kleine,
Little Liverpool. Ja. Überall so Ziegelsteinhäuser, die offenbar hochgezogen wurden, also irgendwie dieser Vorort wurde scheinbar gleichzeitig erbaut, auf einmal, irgendwie am Reißbrett. Alles sieht gleich aus. Alles Ziegelsteinbauten. Ganz, ganz komisches Ambiente schon. Also gar kein Ambiente, aber die Stadt meine ich jetzt, den Vorort. Und dann läufst du da hin und irgendwann kommt dann hier mal eine Bar und dann kommt auch schon das Stadion. Genau. Aber da ist ja gar nichts los. Da ist keine Fankultur. Kein nichts vorm Stadion. Es gibt auch nur einen großen Platz, also den Haupttribünenplatz. Da geht man nur rein. Es gibt auch gar keine anderen Eingänge. Nur einen Haupteingang. Da standen halt vereinzelt ein paar Fans, da stehen drei so Tische, die irgendwelche Fahnen verkaufen und das war's. Da kein Leben, kein Ambiente, keine Fankultur, nichts. Ich war im Fanshop, der ist 5 Quadratmeter groß. Es gibt einen, 5 Quadratmeter groß, lass es 8 sein und die verkaufen 10 Sachen, das war's. Noch weniger gibt's nur bei Rayo, darüber sprechen wir gleich. Also wirklich, auch der Fanshop war eine Farce, eine Karikatur eines Fanshops. Wirklich lächerlich.
Ja, steht halt auch an der Autobahn mit dran und auch viel Parkplatz davor und natürlich Verkehrschaos danach. Also ja, gibt schönere Grounds zu bewerten, auch wenn wir da mal wieder im Sommer vielleicht unser neues Ranking machen. Ja, es hat schon viel von, es ist an sich ein ordentlicher Vorort, weil du auch ein paar grüne Ecken hast. Ich bin auch so ein bisschen durch die Nachbarschaft gelaufen, wo dann so kleine englische Einfamilienhäuser stehen.
Du hattest so eine Allee, die war ganz nice, du hast so ein Springbrunnen hier, schön gut, aber Alter. Ja. Und wie gesagt, ich will ja auch die Stadt gar nicht bewerten, nur halt erzählen, das fühlt sich so ein bisschen an durch diese Backstein-, Ziegelsteinbauten. Ganz, ganz komisch, kein echtes Leben in dieser Stadt. Ich will jetzt nicht sagen eine Geisterstadt, aber ganz, ganz komisch angefühlt. Aber das ist ja das eine. Aber dann am Stadion selber, da war nichts. Also man kennt sie ja aus Spanien. Das Besondere in Spanien ist ja, dass normalerweise 2 Stunden vom Anpfiff die Fans sich am Stadion versammeln, in Bars gehen, trinken. Botellons machen, also wo sie Getränke kaufen und sich dann am Stadion irgendwie da vorstellen, das ist in Andalusien so, bei Sevilla ist das krass, bei Valencia ist das krass, bei Betis ist das krass, die berühmten Botellons, all das hast du irgendwie in Greta, finde ich, es sind ein paar versprengte Fans, es fühlte sich an wie dritte oder vierte Liga, also ein Verein, der von der Fankultur, von allem, vom Stadion, in die dritte oder vierte Liga gehört, nicht in die erste, also ich will jetzt nicht zu gemein sein, ich war noch nie in Hoffenheim, aber so ein bisschen, so wie man es hörst und liest in Deutschland, dass man sagt, wie Hoffenheim. Ja. So ein Verein ohne Seele, keine Tradition, kein Nix. Die Leute, die da wohnen ums Eck, also die Leute wohnen ja buchstäblich in der Siedlung nebenan. Ja, die werden halt Retafe-Fans, weil da ist der Verein, dann gehen sie halt mal am Sonntag hinschauen, ein Spiel und gehen danach wieder heim.
10 Minuten vor Anstoß gehen sie rüber.
So, genau so. Also es hatte wirklich was von einem Sonntagausflug von irgendwelchen Leuten. Es waren auch viele Kids im Stadion, aber du hattest nicht dieses Fußball-Fan-Tradition-Gefühl, das du bei jedem deutschen Verein hast, ne? Bei Köln, Gladbach, HSV, Nürnberg, Hannover, whatever. Es fühlte sich 0,0,0 so an. Wie ein Drittviertliges, den niemanden interessiert, der halt zufällig aufgestiegen ist und seit Jahren sich da oben hält. Ja. Ganz, ganz schlimm. Und das betrifft übrigens auch die Atmosphäre im Stadion. Keine Atmosphäre, keine Gesänge, kein Nichts. Die Leute sitzen da, schauen ein bisschen im Spiel, da wird ein Tor bejubelt, jetzt gehen wir wieder heim und begrüßen die Mama. bodenlos, die schlimmste Fußballerfahrung in einer ersten Liga, die ich je gemacht habe.
Okay, jetzt wird es ja wirklich vernichtend hier.
Kein Witz, es wird vernichtend, es dann, ist bodenlos gewesen.
Dann hast du dir also, ich halte jetzt was in die Kamera, das Ding hier nicht gekauft, diesen Schal, Borderlass, te quiero, Borderlass, ich liebe dich, das war dann nur zum Posen oder hast du mitgenommen?
Das war ironisch, hat natürlich gepasst, denn wir wissen ja, den Fußball mag ich jetzt auch nicht so von ihm, vom Borderlass, ne? Also deswegen, ja, nee. Aber über den Fußball können wir auch ganz kurz sprechen. Das Spiel, also Getafe hat ja 1-0 gewonnen, ne? Von Girona kam wenig, das war wieder so typisch, auswärts tut man sich mal schwer als spanische Mannschaft, ne? Wenn man mal hinten liegt gegen Getafe, ist es immer unbequem. Ich hätte schon so zu Basti gesagt, normalerweise dürfte dieses Spiel nicht 0-0 ausgehen. Wir haben ja immer Angst vor einem 0-0 als Groundhopper, ne? Das ist das Schlimmste aller Ergebnisse. Ich habe gesagt, dieses Spiel darf eigentlich nicht 0-0 ausgehen, weil Getafe Angriff stark ohne Ende in der Saison. Also sehr ungewohnt, ne? Sie haben schon, 37 Tore.
Majoral fehlt halt gerade, aber ja.
Genau, aber das ist für die ja eine positive Saison. Gewinnen ja immer mal wieder 2-1, 3-2. Zu Hause Girona ist für Tore ohne Ende bekannt. Ja. Drittmeisten, glaube ich, jetzt in der Saison. Habe ich schon gesagt, eigentlich darf dieses Spiel nicht 0-0 ausgehen. Mhm. Aber dann irgendwie fühlte es sich lange so an. auch wenn das Tor ja gar nicht, glaube ich, so spät fiel.
Nö,
aber auf jeden Fall sportlich, ja, Getafe hat nicht viel falsch gemacht. Und das Spiel war auch nicht dreckig oder so. Aber du hast schon gemerkt, sie haben ihre Momente, wo sie Getafe Borderlass-Dinge machen. Ja, ne? Wo ein Spieler random sich auf den Boden schmeißt, einfach nur um Zeit zu schinden. Ja. Also er wird berührt an der Schulter, am Trikot. Der eine hat ihm einen Klaps gegeben oder irgendwas und er schmeißt sich hin, hält sich das Gesicht, das Stadion fordert rot. Mhm. Kein Mensch hat gesehen, was da passiert ist. Ja, im Zweifel ist gar nichts passiert, aber natürlich wird da Zeit geschunden. Dann kam Alenia rein, der Ex-Barca-Boy, Szene abgepfiffen. Der Ball ist irgendwo, er geht dem Ball hinterher und drischt ihn 100 Meter weit weg, einfach nur aus Trotz. Es gibt keine gelbe Karte, nichts. Er drischt den Ball einfach nur weg, um ihn wegzudrischen, als taktisches Mittel, um halt Zeit von der Uhr zu nehmen.
Borderlass te quiero.
Wirklich. Also das haben sie nur so 4-mal gemacht, aber diese 4-mal macht kaum ein anderer Verein auf der Welt. In dem Ausmaß, dass sie wirklich als taktisches Mittel Zeit schinden, Fouls oder Schauspielerei machen oder einfach den Ball 700 Meter weit wegballern. Also man muss es schon mögen. Mein Ding ist es nicht.
Gut, um noch kurz was zu Girona zu sagen, da merkt man mehr und mehr, dass dieses Mojo, dieses mega Selbstbewusstsein auch bei einem Dovbyk weg ist. Der hat ja auch seine ein, zwei guten Chancen mal wieder liegen lassen, jetzt auch länger nicht mehr getroffen, generell bei der Mannschaft. Klappt auf einmal nicht mehr so diese Automatismen, die schlagen irgendwo blind einen Ball hin und schon steht da ein Abnehmer. So diese Selbstverständlichkeit, mit dem Girona in der Hinrunde sowas von gerockt hat, ist mehr und mehr weg, auch wenn sie zuletzt natürlich irgendwie mal wieder gewonnen haben. 2-0 gegen Osasuna gab es ja auch, alles okay. Aber ja, da fehlt einfach aktuell wieder was und dann tun sie sich schwer, speziell auswärts, waren ja nicht nur in Madrid, nicht nur in Bilbao, verloren jetzt eben auch gegen Getafe und da fehlt einfach irgendwie was, da ist halt ein bisschen so diese Glückssträhne vielleicht auch weg, sie haben ja auch überperformt von den XG-Werten her, dass sie eigentlich viel weniger Tore hätten haben müssen, als sie haben effektiv und da ist es jetzt halt aktuell nur noch Platz 3 und ich hatte ja so ein bisschen prognostiziert, die werden da jetzt nach diesem 0-4, nicht Debakel, aber dieser Klatsche im Bernabéu, werden sie da ein bisschen einbrechen, aber sich halt auf irgendwie Champions-League-Qualifikation sicher, sie können immer noch auf eine gewisse Heimstärke setzen und dann, ja, wenn es am Ende nur Platz 4 wird, wer weiß, ist das ja immer noch sensationell, wenn die es überhaupt in die Champions-League schaffen. Und mal gucken, wie das noch weitergeht bei Girona.
Ja, ich bin übrigens voll bei dir. Also du hast nicht gedacht, da spielt der Tabellenzweite. Mm. Zu dem Zeitpunkt waren sie noch Zweiter gegen irgendwie den 10., 9., was auch immer. Sondern das fühlte sich an wie 9. gegen 10. oder so. Und es plätschert so vor sich hin. Und ja, dann gewinnen halt die einen oder vielleicht gewinnen die anderen. Ja. Am Ende, aus meiner Sicht, wäre vielleicht 1-1 das gerechte, faire Ergebnis gewesen. Ja. Aber irgendwie hast du nicht gemerkt, da ist so richtig ein Top-Team da. Girona hatte Chancen, hätte, wie gesagt, ein, zwei Tore machen können. Mhm. Aber so richtig, ne, im Flow, im Mojo waren sie nicht. Einen richtig schönen Angriff hatten sie, wo Dovbyk am Ball vorbeigegrätscht wird, allein vom Tor, also wenn er den erwischt. Da wurde zwar Abseits gepfiffen, aber es war, glaube ich, keins. Okay. Das war so ihr bester Angriff, wo du dich daran erinnerst, deswegen sind die Zweiter, das können die ja. Aber generell war davon viel zu wenig. Also irgendwie sind sie nie richtig ins Spiel gekommen. Und das alte Thema, ne? Gegen Getafe, in Getafe, dann 0-0, lange 0-0 oder steht 0-1, dann kommst du nie so richtig ins Spiel. Und das war wieder typisch. Deswegen, Getafe hat halt nichts falsch gemacht. Ne? Für die aus ihrer Sicht wieder alles richtig gemacht, wieder ein Dreier eingefahren. Muss man ja auch gratulieren, ne? Auch wenn man es widerwillig macht.
Ja, Bordalas Tequedo, da sind wir schon beim ersten Mal. So ein bisschen Trainereffekt, der jetzt da zurück ist und auf jeden Fall auch ein bisschen erfolgreicheren Fußball spielen lässt, wenn auch hier mit Greenwood und so weiter und das jetzt nicht so zu loben ist, aber Platz 10 ist es kein Abstiegskampf. Aber wir gehen mal weiter zu dann deinem ersten Spiel.
Warte kurz, ich muss unterbrechen. Greenwood-Stichwort wollte ich noch. Das wollte ich nur loswerden, weil ich es vergessen habe. Ja. Ich habe es nämlich getweetet. Also erstmal, er war mit Abstand der beste Fußballer, fand ich sogar auf dem Platz. Ja. Also bei beiden Mannschaften, du hast ihn wirklich angesehen, der hat so ein krasses Talent. Das war das erste Mal, dass ich ihn live gesehen habe. Das ist so ein starker Fußballer, muss man echt sagen.
Ist er also sportlich, ja.
Sportlich, fußballerisch passt er nicht zu Retafe, der ist viel zu gut für die. Aber man kennt ja die andere Geschichte, aber dass das Stadion dann Mason, Mason geschlossen singt, kann man machen. Muss man nicht, sage ich mal. Also es war auffällig, dass sie ihm dann schon sehr, sehr stark zujubeln in Retafe. Wie gesagt, fußballerisch verständlich, weil er richtig stark ist, aber...
Die Doppelmoral.
Ja, genau. Ja,
wird das alles ausgeblendet. Und ein Boateng wird wahrscheinlich auch in Bosa Sassuolo gefeiert und so weiter. Egal. Ja, soll jetzt nicht das große Thema sein. Wir gehen weiter zum Sonntag, zu deinem ersten von den zwei Spielen am Sonntag, wo es jetzt auch das Thema Trainereffekt wird dann gleich mal kommen. Aber wir können ja mit einem kleinen Audio anfangen. Die Leute wissen jetzt vielleicht noch nicht, um welches Spiel es jetzt geht. Und du lässt jetzt vielleicht mal, oder wir können mal eine Sache einspielen. Das habe ich hier von dir, die Audioaufnahme. Und dann können die Leute mal gucken, ob sie erraten, worum es da geht. Was das für ein Spiel sein könnte, das lasse ich mal schnell reinlaufen. Ja, das habt ihr doch mittlerweile, kennt ihr das, oder? Hört man natürlich öfter bei diesen Heimspielen. Um welchen Verein geht es hier? Natürlich um Rayo Vallecano und ihren umstrittenen Präsidenten Martin Presa, der da regelmäßig, besungen wird, kritisiert wird und irgendwie, ja, ist ein bisschen wie in Valencia, wo man auch immer noch Lim Go Home Plakate sieht und Pfiffe, ist das auch bei Rayo der Fall. Ich glaube, das war nicht das einzige Mal in diesen 90 Minuten.
Ich glaube tatsächlich doch, das war zu meiner Überraschung das einzige Mal. Aber ganz interessant, wie es losging, pass auf, an den Eingängen verteilen sie Küchentücher. Da stand ein Typ am Eingang, an den Eingängen,
so eine Zebra-Rolle?
Mit einer riesigen Zebra-Rolle, so eine Industrierolle, also nicht die normalen kleinen, sondern diese dreifach so großen und verteilt Zebra-Blätter, also Küchenrollenblätter. Und ich denke mir, was machen denn die da? Ja, 20 Minuten später habe ich gewusst, was sie da machen. Denn man hat es, glaube ich, auf Instagram, ich habe es geteilt in unseren Stories, hast du gesehen, die Leute haben mit weißen Tüchern, also manche mit ihren Handtücher oder Schals oder die anderen natürlich die Zebra-Rollen, Presa, bitte, ja, und alle mit diesem weißen, ne? Das ist ja das Zeichen in Spanien für Dimission, für wenn man unzufrieden ist mit etwas, ne, dann wedelt man immer mit weißen Handtüchern oder dergleichen. Und deswegen, ja, Zebra-Rollen wurden vorher verteilt, genau für diese Protestaktion. Die gab es aber dann wirklich nur einmal, so rund um die 20. glaube ich, war es. Also das war dann natürlich ein besonderes Ambiente, wenn das ganze Stadion das singt. Und das andere besondere Ambiente war der Torjubel von Rayo, hat mir auch gut gefallen. Ich spiele den mal kurz ein, damit ihr mal hört, denn Rayo hat ja 2-0 gegen Betis gewonnen, also ich habe wieder den Heimsieg erwischt, wieder mit 2 Toren.
Ja.
Und jetzt spiele ich mal ein, wie sich das anhört, wenn Rayo ein Tor schießt und jubelt. Moment.
Ach, stimmt.
Also geht ins Ohr. Muss man
the Final
sagen.
Countdown.
Ja, nice. The Final Stimmt. Countdown war richtig cool. Und ich hatte auch Riesenglück. Ich musste ja, na, du wirst mich fragen, wie hast du es denn ins Metropolitano dann geschafft? 18:30 war ja Anpfiff Rayo. 21 Uhr Anpfiff bei Atleti Barça. Klingt das nach genug Zeit? Es ist gar nicht so weit auseinander gewesen. Man kommt ja mit der Autobahn recht schnell hin, aber man weiß ja, ein bisschen Stau muss man einkalkulieren und bis man dann hinkommt und so, dies, das. Also ich hatte mir einen Uber bestellt für. Ich glaube, 20.10 Uhr musste also in der 75. Minute gehen.
Ja.
Und ich bin literally aufgestanden und gegangen, kurz vor dem 2-0 von Rayo. Und ich stand oben auf der Treppe, habe mich noch umgedreht, weil Rayo beim Ballbesitz, dachte, mit dem Ballbesitz guckst du dir noch an, so näher der Eckfahne. Basti ist schon rausgegangen, schon ums Eck und dann fiel das Tor. Und ich stand noch auf der Schwelle, habe gerade noch das 2-0 gesehen, habe nochmal den Jubel mitgenommen. Basti hat sich geärgert, weil der war einfach schon ums Eck gebogen und ich stand noch oben und habe es noch gesehen. Also perfekter Abgang, perfekter Abschluss. Genau zur 75. gegangen und genau zum 2-0. Dann ist es gefallen. Also als wäre es gescriptet gewesen. Ja, und dann zum Uber, mit dem Uber, den hatten wir uns nämlich vorbestellt auf die Uhrzeit. Und dann sind wir zum Metropolitano und da stand es natürlich im Stau. Ne? Ich hatte es ja eingangs erklärt. Es sind eigentlich nur normalerweise 15 Minuten Fahrt. Also es geht ganz schnell, aber ich glaube, wir haben 35 oder so gebraucht, irgendwie sowas. Also so 10 vor Anpfiff war ich dann am Stadion, im Stadion. Also ging noch gut, aber wie gesagt, das Thema hatte ich ja erwähnt, eigentlich ultra viele Zufahrtsstraßen und da ist eine Autobahn und alles, aber alles voller, also überall Stau, rund ums Metropolitano, Stau ohne Ende. Ich hatte so Schiss, dass ich es nicht rechtzeitig schaffe, aber es ging zum Glück noch gut.
Besser wäre mit Jetpack, ja. Oder Hubschrauber mieten oder so. Ja, okay. Aber gut. Und dann Rayo. Bei Rayo das Thema Tickets ist immer, wie war es, sie zu holen und wie lange hat es gedauert? Und
ja, ich habe das Erlebnis gemacht, ich musste anstehen. Wir sind am Freitag hin, ich habe auf die Webseite geschaut, da stand am Freitag und Samstag haben die Ticketskassen offen von dann bis dann. Man weiß ja, wir haben es auch häufig erwähnt, es gibt keinen Online-Ticketshop. Allein deswegen schon Presa Wette, ja. Ne? Es gibt keinen Online-Ticket-Shop. Du musst zum Stadion, musst schauen, wann die Kassen offen haben und musst dich anstellen. Ich würde sagen, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber ich stand, ich würde sagen, 20, 30 Minuten an. Also so eine Schlange von 25, 30 Leuten waren vor mir. Also allein das, wenn es schon 30 Minuten dauert, will man sich nicht ausmalen, wie das ist bei, ne? Wenn der Verkauf losgeht. Also es waren quasi die Resttickets, die noch in Verkauf kommen. Und da stand sogar auf der Website, dass ich meine am Sonntag, ich weiß aber nicht an welchen, ich habe es mir nicht erinnern können oder merken können, 570 Tickets gab es, stand Freitag noch für Real Madrid gegen Rayo. Also auch da gab es noch einen freien Verkauf und du musst dich halt anstellen.
Was, Real Madrid gegen Rayo?
Rayo und Real Madrid, die spielen doch bald.
Nee, das war doch letztens unentschieden.
So. Jetzt, okay, das war das dann der alte Artikel oder was? Dann war das der alte.
Wahrscheinlich.
Dann hatten die offenbar noch den alten Artikel auf der Website. Okay, das kann auch sein.
Oh Gott. Oh. Auch schon
also
wieder.
Also ich hab nur in Tadas gegoogelt, ne? Und dann, weil ich wusste, du musst nachschauen, wann die Tore öffnen der Ticketkassen. Und dann kam ich zuerst auf Rayo Real Madrid. Okay, stimmt, die haben ja gespielt, ja.
Ja.
Nee, dann war 1-1, ich auf. Okay, dann bin ich auf die falsche Seite. Ja, aber dann, wie gesagt, ich habe es gegoogelt, dann bin ich auf Rayo Betis und dann kannst du gucken, wann haben die offen und dann musst du halt hingehen zum Stadion, musst dich anstellen. Und wenn es Glück hast, gibt es noch welche. Wenn es Pech hast, stehst du umsonst dann. Aber zu meinem Glück. Und das Stadion war auch nie ausverkauft, muss man dazu sagen. Es waren noch einige Plätze frei, von daher.
Okay. Ja, weil so ein bisschen der Hype um Rayo natürlich auch vorbei ist. Sie sind jetzt auch mit in die Abstiegszone reingerutscht. Ich glaube, die hatten jetzt zuletzt 11 Heimspiele auch ohne Sieg. Also das war zuletzt auch so ein bisschen ihre Stärke, wo ich auch viele coole Spiele gesehen habe, wo da richtig so ein Schwung durch das Stadion, das kleine Stadion, wenn man das so bezeichnen kann, das alte Ding. Aber jetzt mal wieder gewonnen. Der erste Sieg unter Neucoach Iñigo Pérez. Der hatte bisher 2 Unentschieden zu Hause geholt, 2 Auswärtsniederlagen. Also auch da kommt jetzt vielleicht langsam der Trainereffekt. Natürlich schon mal, ja, wenn du einen Innenverteidiger hast, der irgendwie Freistoßtore machen kann, wie Florian Lejeune, ist das schon mal ein Vorteil. Am Ende da eben noch Camello in der 78. Minute nachgelegt. Betis hatte ein bisschen Pech. Nabil Fekir traf einmal Aluminium. Isco ist nach Verletzung zurück, aber läuft noch nicht so richtig rund. Generell jetzt auch Betis ein paar Niederlagen gesammelt zuletzt. Also, ja, ich glaube, für Rayo, denen tut das ganz gut, sich da ein bisschen mal wieder befreit zu haben. Sind ja auch in der Rückrundentabelle sehr stark nach unten reingerutscht auf den vorletzten Platz, nur Granada hat noch weniger Punkte gesammelt, aber ich glaube, das war so aus neutraler Sicht, Heimspielsiege sind immer okay und dann auch noch da so 2 Tore zu erleben, hast du, glaube ich, nichts falsch gemacht.
Ich habe, glaube ich, wieder alles richtig gemacht und ich hatte auch wieder ganz richtig geile Plätze. Ich habe gegengerade Oberrang, dritte Reihe, glaube ich, gehabt, brutal. Sichtwinkel, ein Traum. Also mit die beste Sicht, die ich je hatte. Stadion ist natürlich was Besonderes, ne? Muss man sich eh mal geben, liegt ja auch mitten im, also da fahren auch die Autos dran vorbei und es gibt ein paar Bars, so nicht spektakulär. Auch da gibt es nur einen Haupttribüneneingang so richtig. Ne, gegengeratener Eingang, der ist an der Straße, nur da sind Bars. Ansonsten ist nirgends irgendwas. Also auch typisch spanisch so ein bisschen, natürlich alles sehr alt und so, aber trotzdem, das Stadion an sich hat mir gefallen, Ambiente hat mir gefallen, da spürst du Fußballkultur, da sind die Ultras vorher und laufen da geschlossen hin und so. Also kann ich jedem empfehlen, wenn er denn Lust hat, sich mal anzustellen, aber wie gesagt, 2 Tage oder einen Tag vorher an die Stadionkasse, dann kriegt man in aller Regel problemlos Tickets und das ist es definitiv wert. Ich habe jetzt, glaube ich, ich meine, es ging los bei 25 und ich hatte welche für 35 €. Also auch humane Preise, kann man nicht meckern. Ist wirklich ein kleiner Kultclub, ganz, ganz was Besonderes. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Interessant übrigens, die Toiletten waren unglaublich sauber. Ich persönlich dachte, da wird alles abgefuckt sein. Überall Aufkleber, Graffitis, Tags, ja, irgendwas, nix. Alles sauber. Nix. Ich glaube, die säubern diese Toiletten wahrscheinlich jede Woche. Ich habe 2 Tiki-Taka-Aufkleber verklebt, aber ich habe nicht viel Hoffnung, dass sie da lange bleiben. Es war nirgends irgendein Aufkleber. Also das hat mich so überrascht. Ich dachte, das wird komisch. Alles
bei einem politischen
sein.
Club ja auch.
Ja, also und vor allem die Linksalternativ und alles. Ja. Nee, die Toiletten ultra sauber. Die saubersten Toiletten, die ich je in Spanien erlebt habe. Ohne Witz. Ganz, ganz, passt gar nicht so rein. Ganz komisch. Aber jetzt pass auf, Oberrang, nicht nummeriert, nichts. Es gibt keine Blöcke, sondern es gibt nur Sitzreihen. Also es steht kein Block auf deinem Ticket, sondern nur eine Sitzreihe. Das heißt, du hast Sitzreihe 7, stimmt, Platz 12, und im ganzen Oberrang musst du dann suchen, wo der ist. Im ganzen Oberrang.
Ja, auch wieder ist halt ein bisschen komisch. Gewünschtes Chaos.
Gewünschtes Chaos,
was auch immer. Es funktioniert ja irgendwie. Okay. Ja, und dann hast du es tatsächlich geschafft, rüber ins Metropolitano, da dann auch mit Presseplatz. Also das hat ja dann auch geklappt. Coole Sache. Und über Stadion haben wir schon geredet, über die Leistung der beiden Teams in der Champions League auch. Und dann die eine Mannschaft hat das bestimmt nochmal ihre Leistung bestätigt und überzeugt. Und die andere halt, ich weiß nicht, also mir hat ein bisschen auch die Sprache gefehlt da in dem Watchalong gestern, wie traurig das eigentlich ist von Atletico, sich schon wieder da so den Popo versohlen zu lassen von Barcelona. Also ihr kennt die Statistiken mittlerweile, von den letzten 28 Ligaduellen hat Atletico nur 2 gewonnen, 1 davon in der Meisterschaftssaison, 7 unentschieden, und jetzt war es der 19. Barca-Sieg und mal wieder auch deutlich, mal wieder auch verdient. Natürlich auch durch einen überragenden Lewandowski, aber dass da auch so viele Fehler bei Atletico waren, De Paul schenkt das zweite Gegentor her, auch generell so viel an Biss vermissen lassen, an irgendwie Seele. Simeone hat die Mannschaft durchrotiert mit irgendwie Koke, Griezmann und viele andere auf der Bank. Das war ja fast von einer Ansage von wegen, hey kommt, wie viele wollt ihr uns einschenken heute? Also war schon krass.
Das ist schon hart von dir. Also ich fand, Atletico hat gut begonnen. Die Anfangsphase war Barca nicht so richtig drin. Deswegen glaube ich ja gleich mit dem frühen Fehlpass und so, ne, im Spielaufbau, das war glaube ich dann eine Torchance, die knapp vorbeizischte rechts. Also Barca tat sich schwer, hatte dann glaube ich einen guten tiefen Ball und eine gute Chance durch Fermin, das war so die erste Aktion, wo sie ein Lebenszeichen zeigten, und die zweite Aktion war gleich drin, natürlich durch João Felix, wen sonst, ne? Der wurde dann auch wieder ausgepfiffen ohne Ende, also wie wenig die den mögen, das ist ihr Spieler nach wie vor, ne? Der Leihspieler, der gehört ihnen.
Ja, aber und die das kann ich verstehen.
Die pfeifen den aus und dann mal wieder die Antwort auf den Platz gegeben und da eiskalt getroffen, schöner Move von Lewandowski. Ja, und dieses 0-1 hat Atletico komplett den Stecker gezogen und davon haben sie sich nie mehr erholt. Und das ist dann schon erstaunlich, ne? Dass er dann irgendwie nicht, ja, irgendwie war dann kein, das klingt hart, aber kein richtiges Leben mehr drin. Ne? Die Mannschaft nicht hat sich gehabt, wirkte müde, ich glaube körperlich müde und mental müde. Ne? Sie mussten 120 Minuten gegen Inter gehen, auch deswegen die Rotation. Aber irgendwie mit dem 0-1 war jegliches Feuer, jeglicher Glauben, war alles weg bei Atletico. Und dann plätscherte es vor sich hin und Barca hatte es leicht. Das war ein leichtes Spiel für den FC Barcelona. Das war wirklich erstaunlich. Ich muss natürlich auch dazu sagen, sie war noch eiskalt, ne, Barca. Also Lewandowski hat ja dann auch direkt mit Wiederanpfiff das 2-0 geschossen und dann war der Stecker endgültig gezogen. Also es war auch so leise im Metropolitano, wir hatten vorhin darüber gesprochen gegen Inter, wie krass die Stimmung war und dass der Funke dann auch auf die Mannschaft überspringt, und da war genau das Gegenteil gegen Barca der Fall. Da ging nichts vom Stadion aus, du hast die Barca-Fans lauter gehört,
als
die Atletico-Fans. Jetzt war ich natürlich auch auf der Haupttribüne, ne, Presse, das heißt, logisch gegen Inter war ich mittendrin. Das klingt dann natürlich auch anders von der Akustik, das ist schon klar, aber trotzdem war, die Mannschaft war blutleer so ein bisschen und die Fans haben nicht geholfen, keine Stimmung gemacht, sondern das war, von Anfang bis Ende, von Stimmung, von Leistung, von Mannschaft her, leicht für den FC Barcelona.
Ich kann jetzt auch noch ein bisschen, wenn das eben schon deutlich war für dich, kann ich auch noch ein bisschen mehr polemisch fanige Meinung hinterherlegen. Also das ist so, diesen ganzen Eindruck, den Atletico, der Verein, die Mannschaft da in diesem Spiel mal wieder gemacht hat, ist halt, dass das Saisonerziel ist schon erfüllt, im Sinne von dem großen Rivalen da so viele Punkte wie möglich in der Meisterschaft abnehmen. Alles andere ist erstmal sekundär, der Champions-League-Platz wird schon irgendwie bei rumkommen. Ne? Notfalls wollen sie vielleicht das Ding gewinnen im Finale, um sich dann zu qualifizieren. Aktuell ja nur noch Fünfter. Aber Atletico ist da wieder dieses typische, Hauptsache man hat Real so viele Punkte wie möglich abgenommen, um ihm nicht zum Titel zu verhelfen und sich dann eben und bei dem anderen Titelkonkurrenten Barca, in dem Fall jetzt neuer Zweiter, ein bisschen zu sagen, ja komm, hier habt ihr die 6 Punkte. Das war ja schon das Hinspiel, so blutleer. Simeone hat noch nie in Barcelona gewonnen, ein Ligaspiel. Seit 2006 war Atleticos letzter Ligasieg in Barcelona und auch im Metropolitano gab es da nur 2 Siege aus den letzten, was weiß ich, 20 Duellen. Das ist einfach irgendwie schwach. Simeone jetzt schon, es war die 12. Saisonniederlage für Atletico in dieser Saison. Nur in der Saison 21-22 hatte Atletico noch mehr Niederlagen unter Simeone, damals 15. Und wer weiß, wie viele da noch dazukommen. Also war einfach schwach.
Gut, dass sie natürlich gegen Real Madrid, ihren großen Erzrivalen, etwas mehr motiviert sind, das kann man natürlich auch verstehen. Und sie hatten nochmal die 120 Minuten gegen Inter auch in den Beinen. Aber unterm Strich, man kann es natürlich auch andersrum aufziehen. Ne? Atletico, da kam zu wenig und ein bisschen fehlte da es an allen Ecken und Enden. Gleichzeitig hat Barca jetzt auch alles andere als schlecht gemacht. Ne? Also die sind definitiv jetzt in einer besseren Phase. Xavi hat ja danach gesagt vor den Kameras, dass es die beste Phase von Barca aktuell ist in der Saison. Ne? Dass sie in einer richtig guten Phase sind. Dass sie zur richtigen Zeit jetzt im Frühjahr in ihrer besten Phase sind. Jetzt, wo es drauf ankommt. Also man kann es natürlich auch aus der Barca-Sicht drehen und wenden, dass man sagt, die haben das richtig gut gemacht. Du hast Lewandowski vorhin schon gelobt, muss man auch sagen. Ne? Der ist wieder richtig gut drauf. Das erinnert wieder wesentlich mehr an den Bayern. Lewandowski wieder eiskalt gewesen jetzt bei diesem Tor. Diesen Schuss, den können wie viele Spieler aus so einer Drehung, den dann links neben dem Pfosten reinzumachen, das ist auch eiskalt einfach. Ne?
Läufe, die er auch wieder macht, war schon beim 3-1 gegen Napoli auch so gut, die Kombination, und da ist er jetzt wieder, also er steht nicht mehr rum und wartet und hofft, dass er irgendwie gefüttert wird,
ist die Form auch einfach besser, Fermin gibt dir tiefen Läufe, Sergio Roberto hilft der Mannschaft, mir hat Gündogan wieder so gut gefallen, hat ja auf der 6 gespielt, weil Christensen kurzfristig ausgefallen ist, hatte Schmerzen beim Aufwärmen, an der Achillesferse hat Xavi erklärt, und dann hat Gündogan die 6 gespielt, das ist so ein schlauer Spieler, ne? Den kannst du ja überall hinsetzen, fordert jeden Ball, wie er die Bälle verarbeitet, tiefen Pässe spielen, immer mit dem Kopf oben, also absoluter Wahnsinn, den bekommst du nicht zu reifen. Von daher, Atleti irgendwo blutleer, schwach, leider auch aus neutraler Sicht, ne? Man erwartete ja schon ein krasses Partidasso, das war es dann am Ende nicht, aber es war ein kleines Partidasso von Barca.
Ja, klar. Und nochmal bei Lewandowski, der ist jetzt durch diese 3 Torbeteiligung ist er ein neuer Topscorer in La Liga, hat jetzt 13 Tore, 8 Vorlagen, dahinter folgen mit jeweils 19 Bellingham und Dovbyk, wobei Bellingham auch irgendwie 5 Spiele weniger hat als Lewandowski, aber da stark. Lewandowski hat man schon thematisiert, von wegen, er ist der Spieler in La Liga, der seiner Mannschaft die meisten Punkte bringt, danach Majorell auf Platz 2 und also nachdem er auch schon hier ab und zu mal kritisiert wurde oder man fragt sich, was ist los mit ihm, woran genießt vielleicht zu sehr das Leben, ist er da jetzt wieder in Topform drauf. Und Barca kann man loben und das dann auch ohne Trainer, so gesehen. Letztens hat man schon die Sache mit den 15 gelben Karten, seit Xavi das übernommen hat. Jetzt ist die Bilanz, diese 16. gelbe Karte wurde ja dann noch durch eine rote übertroffen. Also in 93 La Liga spielen jetzt 15 gelbe, 2 rote. Das ist schon eine krasse Bilanz. Also als Spieler war der doch nicht so drauf, dass der so oft gemeckert und so eine schlechte Aura auch hatte, negativ. Es hat gereicht zum Sieg jetzt, aber irgendwie
haben sie ihn auf dem Kicker, die Schiris. Denn Xavi wurde gefragt bei den Kollegen von der Zone, was er gemacht hat, hat gesagt, gar nichts. Es war offenbar für eine Geste, also nicht für das, was er gesagt hat. Er hat nichts gesagt, es muss irgendeine Geste gewesen sein. Hat er erst Geld bekommen.
An die Nase gefasst.
Und dann, glaube ich, vielleicht erst Geld bekommen und danach, glaube ich, sogar glattrot, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja, ich meine, es war glattrot.
Ich habe nämlich keine zweite gelbe gesehen. Ja. Also das ist schon komisch. Irgendwie haben sie ihn auf dem Kicker und er sammelt Karten ohne Ende, aber es hat auch, also klar, ich saß weit oben, weit weg, aber gehört habe ich natürlich nichts, aber ich habe auch dann bei den Kollegen, die im Bildschirm hatten, geguckt, ich habe da nichts gesehen, was von dem du sagst, oder irgendeine Aktion gesehen, dass du sagst, die muss mit Platzverweis bestraft werden. Also die Schiris haben ihn auf dem Kicker, der Schiri war auch, ich weiß jetzt nicht, wer gepfiffen hat, auch wieder so komisch in manchen Entscheidungen, war jetzt nicht ausschlaggebend am Ende, aber spanische Schiris, irgendwie mögen die Xavi nicht, also ganz komisch.
Ja. Und um nochmal das Thema Trainereffekt reinzubringen, Xavi, also da jetzt hier das mit den Karten kann er besser machen, aber was er kaum besser machen kann, ist seine Topspielbilanz in La Liga, denn wenn wir da so über die großen 5 reden, also Atletico, Real Madrid, auch Valencia, Athletic Club und Sevilla, hat er eine Bilanz von jetzt 18 Siegen, 3 Unentschieden, 2 Niederlagen. Die 2 Niederlagen gab es gegen Real Madrid, gegen Atletico hat er sogar alle seine 5 Liga-Duelle gewonnen, das sind ja sensationelle Zahlen, trotzdem overall, also da ist dann schon stark, dass da eben ein junger junges Barca, was auch eine schwere Zeit hinter sich hat, trotzdem noch in diesen Spielen zumindest immer irgendwo geliefert hat. Also deswegen hatte ich auch auf Sieg Barca getippt, 2-1, war das ja, glaube ich, unentschieden. Ja, und ich habe schon wenig erwartet von Atletico, wurde trotzdem noch enttäuscht, aber es lag auch an einem guten Barcelona.
Erste Saisonniederlage in La Liga übrigens für Atleti jetzt, ne? Und nur einmal davor haben sie überhaupt Punkte liegen lassen.
Heimniederlage, sorry.
Meine ich ja natürlich. Also allein da, deswegen, da ist es nicht so leicht zu gewinnen, deswegen hätte ich eher gesagt unentschieden. Und natürlich, ich hätte eine eher euphorisierte durch die Champions League Atletico erwartet und kein plattes, müdes, schlappes, blutleeres Atletico. Und ich meine, gelesen zu haben, bin ich mir aber nicht sicher, die letzte Heimniederlage vor der jetzigen war auch durch Barca. Also irgendwie, sind zu Hause eine Macht, außer wenn Barca kommt. Irgendwie komisch, ne? Das ist...
Irgendwie komisch, ich habe da meine Theorie Fan-Ig-polemisch ja schon geäußert. Egal, also Atletico vorerst nur Fünfter, Athletic-Club ist jetzt Vierter, Girona Dritter und Barca jetzt Zweiter. Heißt, Real Madrids Vorsprung beträgt jetzt 8 Punkte auf die nächsten Konkurrenten, immerhin einer mehr als vor dem Wochenende. Aber jetzt ist da nochmal neue Würze in den Meisterschaftskampf gekommen, auch weil wir natürlich Ende April noch den Clásico haben. Wir haben jetzt noch 9 Spieltage offen, heißt, es sind jetzt noch 27 Punkte zu vergeben. Real Madrid braucht noch 20, um aus eigener Hand Meister zu werden. Real Madrid würde ich jeden Spieltag gewinnen und ich sage mal, von den letzten 9 Spieltagen wird auch Barca nicht alles gewinnen, aber Clásico eben am 21. April kommt jetzt nochmal, wie gesagt, ein bisschen Würze mit rein, auch wenn weiter Real Madrid alles in der eigenen Hand hat und es peinlich wäre, wenn sich Real Madrid das Ding noch nehmen lässt. So ähnlich hat es ja auch Toni Kroos in seinem Podcast gesagt. Aber ist zumindest jetzt nochmal, kommt da, ich glaube, ein bisschen mehr Spannung rein, wenn Barca jetzt im Rückspiegel ist, als wenn da Girona weiter wäre.
Ja, glaube ich auch. Aber trotzdem, ja. Ich muss auch sagen, ich glaube da auch nicht mehr dran. Klar, aus Barca-Sicht kannst du jetzt auch wieder sagen, zur richtigen Zeit ist man in einer guten Form. Ja, aber es sind halt 8 Punkte Rückstand. Also die schlechte Form im Herbst, im Spätherbst, rund um den November, Dezember damals, die nimmt dir im Endeffekt die Chance, dass ein Titelkampf richtig knapp und eng wird. Ne? Diese Niederlage gegen Villarreal, die war so unnötig. Die Niederlage gegen Girona, der Punktverlust gegen Granada, glaube ich, ne? Das 3-3. Nur die drei Spiele. Du hast natürlich mehr Stolperer, ne? Bei Rayo und bei Mallorca, aber nur die drei Spiele, vor allem mit diesen drei Heimspielen. Da hast du die Meisterschaft wahrscheinlich verspielt. So gut du jetzt in der Form bist und in der jetzigen Form kannst du ja sogar in Bernabeu vielleicht bestehen, aber ich glaube, das Punktepolster ist einfach zu groß und verkackt hast du es dann einfach im November und Dezember aus Barca-Sicht. Und das ist eben bitter, weil sie jetzt so gut drauf sind. Ne?
Aber mal gucken, was noch verletzungsmäßig auch passiert. Ich meine, Barca hatte gestern auch wieder 6 Ausfälle, Cancelo kam noch frisch dazu und Christensen sowieso, deswegen war das schon eine gute Leistung. Okay, wir hatten noch ein paar andere Themen, außer du hast jetzt noch was rund um andere Trainereffekte in La Liga, denn es ist bei 2 Vereinen passiert, die haben da nochmal den Trainer gewechselt. Und das war jetzt unter anderem bei Almeria, ja, da war ja Geis Garitano von mir schon länger angezählt, wo ich nicht verstehen konnte, wie der sich so lange halten konnte, der eben auch nicht gewonnen hat. Ja, jetzt ist der neue Mann da, Pepe Mel, ein alter Haudegen, der mal für, Betis gespielt hat, auch mal Betis trainiert hat und Rayo und Malaga, irgendwie so über 60 Jahre. Ja, der macht sein erstes Spiel und auf einmal gewinnt tatsächlich Almeria zum ersten Mal in dieser Saison nach 31 Spieltagen saisonübergreifend. Der La Liga-Rekord endet damit. Gewinnt auf einmal Almeria ein Spiel bei einem nicht schwachen Las Palmas, aber einem sehr unglücklichen Las Palmas, die viele Chancen vergeben haben. Aber hey, du gehst früh in Führung bei Las Palmas und kannst dann trotzdem irgendwie den Spielstand halten. Also da hatte endlich mal Almeria das Glück, was ihnen oft gefehlt hat, weil natürlich spielen sie an sich besser als diese 13 Punkte jetzt es verraten lassen.
Ja, bin ich bei dir. Das Glück haben sie jetzt endlich mal auf ihrer Seite so ein bisschen gehabt. Oder zumindest der Sieg war ja wirklich überfällig, wenn man sich vor Augen ruft, wie sie gegen Barca gespielt haben, gegen Atletico, ne, beim Unentschieden im Bernabeu, wollen wir gar nicht drüber reden. Von daher hätte ich nicht gedacht, in Las Palmas vor allem, die ja so normalerweise so heimstark sind oder generell, ne, zu Hause den Ball laufen lassen, super viel Ballbesitz haben, wenig Gegentore, dass Almeria just dort gewinnt, hätte ich nicht gedacht, aber Chapeau. Wie viele Spiele sind es jetzt? Den Rekord
haben sie ja. Das sind jetzt 31 Spieltage. Ist der Rekord.
31, ne? Wahnsinn.
Ja, ne, das wird dann, glaube ich, natürlich auch trotzdem nicht reichen. Es sind jetzt noch, 14 Punkte auf Celta, auf das rettende Ufer. Aber es ist schon trotzdem Wahnsinn, dass der Scheich eben Pepe Mel geholt hat mit nur einem Vertrag bis Saisonende. Also das ist jetzt nicht, du holst ihn wie letztes Jahr Elche mit einem Trainer, der auch für nächstes Jahr, der den Wiederaufbau dann schaffen soll. Der will es tatsächlich noch versuchen, das Wunder zu erreichen. Natürlich musst du auch als Verein deinen Mitglieder, deinen Fans gegenüber da noch irgendwo was ausstrahlen. Aber ja, es ist die Ansage von wegen, du kriegst bis Sommer, Saisonende den Vertrag und du sollst das Wunder noch schaffen. Viel Glück dabei, aber
boah. Ich weiß gar nicht, ob sie ans Wunder glauben. Ich glaube, da geht es eher darum, Vertrag auf Probe. Ne? Dass jetzt getestet wird bis Saisonende, kriegt er Leben in die Mannschaft, verabschieden wir uns gut oder geht da gar nichts? Und wenn er natürlich jetzt hinten raus gute Resultate erzielt, dann empfiehlt er sich quasi für einen Folgevertrag in der zweiten Liga, dass er bleiben darf. Ich glaube, ich würde es eher so sehen und nicht sagen, ich glaube ans Wunder. Ich glaube nicht, dass die. Aber nochmal, schlecht spielen sie schon seit Wochen nicht, nur eben dieser Sieg ist immer ausgeblieben und der kam jetzt endlich. Also von daher sollte ihnen das zumindest einen kleinen Push
übrigens jetzt geben. Falls sich noch Leute wundern, was denn jetzt Pepe Mel so ganz anders gemacht hat, es gibt ein Detail, das war an den bisherigen 28 Spieltagen nicht der Fall, wird jetzt speziell Real Madrid-Fans vielleicht nicht schmecken, denn an den bisherigen 28. Spieltag kam immer ein Spieler zum Einsatz, den ich bisher auch so als einen der mit besten bei Almeria bezeichnet hätte, Sergio Arribas. Jetzt am 29. Spieltag wurde der gar nicht eingesetzt, keine Minute, und prompt gewinnt Almeria. Vielleicht nur Zufall, aber ist zumindest für mich erwähnenswert gewesen. Und wie gesagt, auch nochmal, Las Palmas hatte jetzt auch viel Pech. Die hatten selbst auch 3, 4, 5 ganz gute Chancen, wo Sandro und Co. einiges vergeben haben. Hätte auch gut unentschieden ausgehen können. Aber dafür hat jetzt mal Almeria das Glück. Und apropos Glück und Trainerwechsel, ich glaube, glücklich ist man auch bei Celta Vigo mit der Entscheidung. Auch da hatte ich ja eigentlich Benitez schon lange angezählt oder gesagt, dass er einfach auch eine schlechte Ausstrahlung hat und immer irgendwo die Schuld woanders sucht und da irgendwo auch diesen sehr alten Präsidenten Mourinho da im Ohr hängt und irgendwie immer ihnen den Kopf wäscht von wegen, das lag nicht an uns, das lag am Schiedsrichter und so. Jetzt ist es Geschichte, Benitez ist weg, nachdem der Vorsprung auf die Abstiegszone nur noch auf 2 Punkte geschmolzen war nach Cadiz-Sieg. Das sieht jetzt schon wieder anders aus, denn da ist ein neuer Trainer da. Prompt hat Celta gewonnen, sogar in Sevilla mit 2-1, eine Remontada sogar nach Rückstand. Und der neue Mann, den kannte man bisher noch nicht, das ist Claudio Giraldes. Der war bisher Trainer der zweiten Mannschaft, ist mit 36 Jahren da auch ein sehr junger, ich glaube, es ist so jung, seit den 70ern gab es so keinen jungen Trainer mehr bei Celta. Und ja, da auf einmal klappt es wieder. Natürlich auch ein bisschen Sevilla nicht so griffig verteidigt, vielleicht irgendwie Bamba durfte da die Flanke schlagen, da war keiner, als Larsen da so mit Drehung und Hacke irgendwie das Tor gemacht hat, war auch keiner weit und breit. Aber egal, Celta hat gewonnen, mal wieder eine Ansage gemacht und das eben mit neuem Trainer. Da gibt's, es gibt noch diese Trainereffekte.
Es gibt offenbar die Trainereffekte noch. Ja, schlecht übrigens für Almerias Hoffnung, nämlich da unten im Keller, dass Just Celta gewonnen hat, natürlich wesentlich schlechter auch für Cardiff, den ersten Verfolger. Aber ja, Trainerwechseleffekt da war. Und ich habe das Spiel nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Ich schaue mir nur die Statistiken gerade an und bin etwas überrascht. 65% Ballbesitz Celta in Sevilla, 18 Torschüsse, 5 Großchancen, 90% zielgenaue Pässe. Ui. Das sind ja Barca und Real Madrid.
90%, was da los?
Auswärts, Tatsache. Auswärts in Sevilla, die haben offenbar richtig flotten Fußball gespielt, wenn ich diesen Statistiken hier glauben darf. Und dann, wie von dir angesprochen, Remontada, sie lagen ja sogar zurück. Ja, klar, dann musst du natürlich mehr fürs Spiel machen, etc. Aber absolut beachtlich, ne? Dass du in Sevilla gewinnst, hätte ich nicht gedacht. Die waren ja definitiv jetzt stabilisiert in den letzten Wochen. Und danach Rückstand und dann mit solchen Statistiken, also bin ich gespannt, Celta. Freut mich persönlich natürlich sehr, denn man weiß ja, ich drücke in die Daumen, dass sie die Klasse halten, auch wenn es zum Leidwesen von unserem Cardis ist.
Unserem Cardis, mal gucken. Ich hätte jetzt Celtas Spiel an sich auch nicht als so gut bezeichnet, aber diese 90-prozentige Passquote überrascht mich jetzt auch so. Allein der Ausgleich von Carlos Perez, schöner Schuss, so aus der Drehung auch, kam so ein bisschen aus dem Nichts, aber hey, Sevilla war dann zu dünn, hat vielleicht auch zu sehr sich auf Führung, sondern auf Unentschieden ausgeruht, weil es ja trotzdem noch ein Abstiegskonkurrent. Es gab so ein bisschen Aufregung auch noch bei der En-Nesyri-Auswechslung, der sich so ein bisschen angelegt hat mit Kike Sanchez-Flores. Da gab es so ein bisschen, da musste Ocampos dazwischen gehen. Also vielleicht auch da wieder doch noch weiter viel Unruhe beim Club, egal. Und ja, das waren so ein paar Trainereffekte. Themen, Trainerwechsel, und es könnte vielleicht auch noch weitergehen in La Liga, denn jetzt heißt es, dass auch in Granada bald wieder es soweit ist, dass jetzt da Medina schon angezählt wird. Die haben jetzt 0-1 gegen Mallorca verloren, sind weiter auch hoffnungslos quasi Vorletzte, nur noch einen Punkt vor Almeria. Da könnte jetzt auch bald der dritte Trainer der Saison kommen, aber das wäre wieder typisch, wenn wir die Folge jetzt gleich beenden und dann um 18 Uhr irgendwie kommt dann die Kommunikate offiziell von Granada, wenn es nicht jetzt schon gerade parallel raus ist. Also da werdet ihr natürlich, versuchen wir euch natürlich da auch auf dem Laufenden zu halten. Wir sind schon deutlich über der Stundenmarke, aber Alex hat ja auch schon viel zu berichten und hat eigentlich auch noch viel, 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 viel mehr zu berichten. Generell deine Trip Barcelona natürlich viel. Madrid bisher das erste Mal jetzt da gewesen seit 2019, aber das heben wir uns noch ein bisschen auf, ne, für was Besonderes.
Genau, ich habe mir eigentlich sehr viel verkniffen. Ich habe unfassbar viel gequatscht über meinen Trip, aber ich habe mir so viel verkniffen, nämlich all das Kulturelle, was die Stadt betrifft und auch was andere Erfahrungen betrifft, denn da hast du vorgeschlagen, wir machen eine Sonderfolge drüber und quatschen so allgemein mal nicht über Fußball. Also Fußball spielt natürlich immer eine Rolle, auch bei meinen Trips, wie man ja merkt, ich war ja bei vielen Spielen. Aber wir wollen eben mal ein bisschen spanisch-kulturell, reisetechnisch Madrid loben oder vielleicht auch kritisieren, was hat mir gefallen und so. Und darüber quatschen wir in der Sonderfolge.
Das wollen wir am Donnerstag, jetzt 21. März, aufnehmen, auch als Videoformat mal wieder. Also wird es dann wieder was auf den Tiki-Taka-YouTube-Kanal geben. So primär ein bisschen Fokus Madrid total, Sehenswürdigkeiten, Bars, Restaurants, auch ein bisschen vergleichen. Was kann man dann noch aus Barcelona, aus San Sebastian, Valencia mit dazu nehmen oder wo haben vielleicht andere Städte ihre Stärke? Da soll es so ein bisschen so eine coole Folge geben, was man sich, glaube ich, immer auch ein bisschen aus Tourismussicht anhören, anschauen kann. Und wir werden dann auch nicht allein sein. Wir werden dann zwei Madrid-Experten als Gäste dabei haben, will ich noch nicht viel mehr verraten. Aber da wird es dann eben am Donnerstagabend ein YouTube-Video wieder geben. Das wird auch nicht das Einzige in dieser Länderspielpause sein. Wir wollen dann versuchen, nächsten Dienstag so rund um das Spiel Spanien-Brasilien da nochmal zu quatschen, dann vielleicht sogar eine Patreon-Exklusiv-Folge zu machen. Also um mal über die Nationalmannschaft zu reden, da gab es jetzt auch die Kaderberufung, aber das kriegen wir jetzt gar nicht mehr rein, weil wir schon deutlich über der Stunde sind. Und da nochmal ein bisschen EM-Vorschau schon mal zu anfangen, ein bisschen machen. Also wir haben da wieder ein bisschen was geplant, jetzt aber erstmal am Donnerstag eben so ein bisschen Madrid total mit zwei Gästen auf unserem YouTube-Kanal, wenn er den noch nicht abonniert hat. Dann wird es höchste Zeit, da gab es ja letztens auch unsere Champions-League-Vorschau, dort wird es jetzt mehr geben, vielleicht auch bei mir auf meinem privaten Kanal, wie jetzt letztens das Watch-Along. Watch-Along haben wir natürlich auch mit dem Pokalfinale 6. April, wie gesagt, 22 Uhr. Und da auch noch kleine Info, was ich jetzt gesehen hatte. 80% der Tickets gehen an die beiden Vereine, also jeweils 40%. Zum Vergleich, die UEFA hat immer so um die 22%, meine ich, war das. Das ist mal sehr positiv, was der Verband da macht. War aber auch letztes Jahr schon, da war ich ja mit Real Madrid auch im La Cartuja-Stadion gegen Osasuna dabei. Ja, das war jetzt viel. Wir haben noch gar nicht groß irgendwie Patrons heute mit reingenommen. Sorry, da war leider kein Platz mit den vier. Ich glaube, Alex hatte auch noch viel mehr Aufnahmen. Die musstest du jetzt quasi wegwerfen, weil jetzt noch irgendwie...
Ja, ich bin schuld. Ich bin schuld.
Du hast zu viel erlebt, das ist so.
Es ist auch, ich war auch bei zu vielen Fußballspielen, aber Leganés, du hast es angesprochen, habe ich es nicht geschafft. Also ich hätte es vielleicht geschafft, aber es wäre so viel Stress gewesen. Stattdessen war ich, Achtung, kleiner Spoiler für die nächste Madrid-Total-Folge, war ich auf einem Flohmarkt oder auf einem Markt am Sonntag. Und was ich da erlebt habe, unter anderem könnt ihr
Das will ich jetzt aber auch wissen. Okay, ich spule mal vor zu Donnerstag. Das will ich auch.
Und das ist der Grund, warum ich nicht in Leganés war. Und ich habe, finde ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie Leganés ausgegangen ist, aber ich fand, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Aber mehr dazu in der Spezialfolge für alle, die Tourismus, kulturelles Reisen, Madrid, Spanien etc. mal mehr darüber erfahren wollen und weniger Fußball, die schalten dann
schön,
gerne
schön. An andere Stellen. Leganés übrigens hat 4-0 gegen Mirandés gewonnen, sind natürlich da auch weiter Tabellenführer in der Segunda Division, 3 Punkte vor Elche.
Alles kann man
alles geht nicht. Machen. Ich meine, 3 Erstliga-Heimspiele an einem Wochenende in Madrid, das ist schon auch selten und auch habe ich auch noch nie geschafft irgendwie, weil natürlich auch bei Real immer ein bisschen mehr zu tun ist. Egal. Kurz noch ein Blick bei den Tiki-Taka-Tipps, da müssen wir unserem Freund Hector gratulieren. 24 Punkte hat er die meisten geholt. Den habe ich, als ich letztens in Madrid war, auch getroffen, mit zwei Kumpels trinken gewesen. Seitdem heißt er bei mir nur noch der Teufel. Mehr sei dazu nicht verraten. Oben ist weiter Kieran auf Platz 1 vor Fabi Manita und Marco. Stark, weiter in Madrid ist er jetzt schon seit ein paar Spieltagen da oben. Ja, wie gesagt, wir hören uns am Donnerstag wieder. Dann ist jetzt Länderspielpause mit am 22. März spielt Spanien gegen Kolumbien in London. Dann am 26. März spielt Spanien gegen Brasilien im Bernabeu. Beide Spiele um 21.30 Uhr. Wir werden da dann eben bei dem zweiten Spiel auch irgendwas noch aufnehmen. Mal gucken, wann das dann auf Patreon wahrscheinlich kommen wird. Und ja, wünsche jetzt noch Alex ein paar letzte, was sind das, 24 Stunden in Spanien, wenn auch nur in Barcelona. Ne? Vermisst Madrid nicht zu sehr, versuch's zu genießen.
Was heißt denn hier nur? Immerhin, hallo, hier gibt's ja, das Meer. Ja. Also ich werde es versuchen, nochmal ins Meer zu gehen, um so richtig abschließend nochmal schön viel Urlaubsstimmung und Feeling mitzunehmen. Aber ja, Stichwort Patreon, das ist angesprochen, ganz kurz. Es sei ja erlaubt. Ne? Patreon.com/TikiTaka-Podcast, da könnt ihr uns supporten. Ne? Wenn euch das gefällt, könnt ihr Teil der Community werden, könnt den Obolus gern dalassen, wir freuen uns darüber. Und dann könnt ihr meinen, Achtung, wieder Spoiler, meinen Wermut-Konsum etwas supporten, denn in Madrid trinkt man Wermut. Auch so, dazu mehr am Donnerstag in der Sonderfolge.
Ich glaube, den letzten Wermut hatte ich in Barcelona, in der Bar, die du mir empfohlen hast. Aber interessant.
Auch in Barcelona trinkt man.
Ich glaube, ich werde viel lernen am Donnerstag. Ich freue mich drauf auf das Ding.
Wo es den günstigsten Wermut in Barcelona gibt, erkläre ich am Donnerstag.
Ich freue mich auf das Ding.
Einschalten lohnt sich. In dem Sinne,
ich freue mich drauf. Hab eine gute Zeit weiter in Spanien, dann komm gut nach Hause. Wir sehen uns und ja, das war so ein bisschen die Folge Troika Total und wenn ihr jetzt noch immer nicht wie ich den Ohrwurm von Europe the Final Countdown haben, dann spiele ich ihn euch jetzt vor, also haut rein!
Tiki-Taka, der La-Liga-Podcast mit Nils Kern und Alex Troika. Euch gefällt, was ihr hört? Dann unterstützt den Podcast unter www.patreon.com/tikitaka-podcast.